Rob FM, Ausgabe Nummer 490. Wir schreiben den 23. September 2022. Und die Gäste heute Abend seid wieder ihr.
Das Thema ist offen, die Skype und heute auch die Zoom-Leitung und sogar das Telefon. Herzlich willkommen zum Crop FM Lagerfeuer Nummer 8. Ja, und heute gibt es nicht nur den CropCom, sondern natürlich auch die Skype-Leitung und zum ersten Mal sogar eine Zoom-Leitung sozusagen und damit auch die Möglichkeit, in die Sendung anzurufen. Einfach auf der Startseite, gleich überm Ankündigerbild. Dort habe ich das alles hingeschrieben, den Link auf Zoom und die Telefonnummern und die Meeting-ID, die man dann eintippen muss. Also es gibt keine Ausrede mehr. In dieser Sendung gibt es eine Website und jeder, der diese Sendung von wo und wie auch immer hört, sollte diese besuchen, cropfm.at. Hintergrundinformationen, Links, das komplette Archiv mit der heutigen fast 490 Sendungen und so weiter und so fort. cropfm.at und natürlich die großartigen Ankündigerbilder von Matthias Töpfer und den cropfm-Spendenbutton, den orangen Button mit dem Herz, den orangen Knopf mit dem Herz. Vielen Dank an alle, die ihn schon verwendet haben. Hörbuch Will Be Famous, ein Theaterstück von Andreas Peglau, kein Unbekannter auf dieser Sendung. Im Plot geht es um einen Fan, der auf sein Idol trifft und das nimmt beinahe einen tödlichen Ausgang, aber eben nur beinahe. In einem Rollentausch finden sie jeder ein wenig mehr zu sich und letztlich vielleicht zueinander. Das Hörbuch kann man sich nun gratis anhören auf der Website von Andreas Peglau und auf YouTube. Die Links findet man alle in der Crop FM News Sektion. TR-3B versus UdSSR, so titelt ein Artikel, erschienen im UFO-Skriptorium. Und Wladislav Raab schreibt da, in der Vergangenheit bin ich immer wieder darauf eingegangen, dass die UFO-Sichtungswelle von 1989 in Belgien und den angrenzenden Staaten einen etwas anderen Hintergrund hatte als die meisten annehmen. Nachdem sich das Pentagon erklärte, dass es sich bei diesen Vehikeln nicht um amerikanisches Gerät handelte, begann eine der größten Sichtungswellen in der UdSSR. Und ja, mehr dann im Artikel von Wladislav Raab im ufoskriptorium.blogspot.com. Und natürlich zur belgischen UFO-Welle gibt es ja auch eine sehr spannende Sendung im Archiv von Crop FM. We'll be right back.
Crop FM Lagerfeuer.
Man kann über alles reden. Hallo Sabine.
Hi Tarek.
Ja, und hallo, liebe alle. Und es geht wirklich schnell. Also der erste Zoom-Gast ist schon da. Also lassen
sensationell.
Lassen wir ihn rein. Offenbar, ja, Zoom wird gemacht. So, jetzt, das dauert dann immer ein bisschen, nachdem er eingetreten ist, glaube ich, bis man ihn dann hört. Hallo, lieber Anrufer. Ich hoffe, du hörst uns. Na, schauen wir mal, ob er uns hört, und ja, uns wird er schon hören. Hallo. Und es ruft gleichzeitig jemand auf Skype an. Moment. Also zum ersten jetzt einmal, lieber Zoom-Anrufer, was ist mit dir? Willst du nichts sagen? Naja, will nichts sagen. Gut, dann nehmen wir eben den Skype-Anrufer. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen zum Crop FM Lagerfeuer.
Ja, hallo, ich bin der Alex.
Servus, hey, Alex.
Hört ihr mich gut?
Ja, ja. Nicht gut, ja.
Super. Und zwar, ich habe was Paranormales.
Ah.
Das ich mal als Kleinkind erlebt habe.
Und das fache ich gleich ein bisschen das Lagerfeuer an, damit man.
Genau. Also die Geschichte ist halt so, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich denke, jünger als 5 Jahre. So. Und zwar war das im Schlafzimmer meiner Eltern. Also ich lag halt zwischen meinen Eltern im Bett. Rechts mein Vater, links meine Mutter. Und rechts war so das Fenster. Das war in meinem Haus, also keine Wohnung, auf dem Dorf. Und ich bin aus irgendeinem Grund, ich habe halt geschlafen und bin aus irgendeinem Grund wach geworden, drehe mich nach rechts zum Fenster und sehe da eine Frau stehen am Fenster. Ich habe sofort gemerkt, das ist nicht normal, weil das halt so halb durchsichtig war.
Okay.
Ich hatte halt Angst. Also ich habe halt, ich denke mal, jeder, der sowas erlebt, hat vielleicht Angst. Vermute ich mal. Und ich habe halt sofort meine Augen geschlossen. Ich dachte, geht's vielleicht weg. Und plötzlich habe ich halt eine Präsenz gemerkt, eine Kühle. Also es war irgendwie kalt. Und dann hat mich halt was an der Hand berührt. Und ich konnte halt nicht die Augen aufmachen. Ich war richtig erstarrt vor Angst. Und ja, ich bin dann halt irgendwann wieder eingeschlafen. Und es ist eigentlich eine kurze Geschichte eigentlich, genau. Also das habe ich halt erlebt. Und ich habe dann auch noch Jahre Angst gehabt, wo ich in meinem Zimmer war, immer nur mit Bettdecke über dem Kopf schlafen, genau. Also es war für mich halt gruselig. So, ich habe das halt nicht erlebt. Und ich vermute es, also ich habe mir halt später überlegt, wer könnte das gewesen sein? Also klar, es ist vermutlich ein Geist. Und ich vermute, es war die Mutter meiner Mutter. Aber ich habe nicht so richtig das Gesicht oder so erkennen. Es war nur kurz, weil ich ja sofort eben diese Angst hatte.
Also deine Großmutter.
Die Oma also.
Genau, die habe ich auch nie kennengelernt, weil die ist schon gestorben, wo meine Mutter 12 Jahre alt war. Mhm. Aber sie hatte halt eine Zwillingsschwester. Deswegen, ja, genau, weiß ich eigentlich schon, wie sie aussah. Genau. Und ja, das war eigentlich mein Erlebnis. Ne? Also mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Und also was vielleicht noch interessant ist, es war halt in der DDR, es war in den 80er Jahren, und da ich ziemlich weit im Osten gewohnt hatte, hatten wir auch kein Westfernsehen, das heißt, ich hatte nicht so dann, wo ich sagen könnte, das habe ich mir nicht eingebildet oder aus Filmen, das war halt nicht der Fall, weil wir hatten ja nur 2 Sender oder so, genau, und dann später halt, habe ich ja dann als Erwachsener oder Heranwachsender eben so diese Berichte, ich habe mich dann auch für Paranormales interessiert, verfolge auch den Kanal schon länger Und dann war ja auch diese Berichte eben mit dieser Kälte, die man halt spürt. Ich habe halt richtig eine Berührung gemerkt, das war halt kalt. So hat mich halt mit dem Finger berührt. So, im Nachhinein sage ich mir, hättest du mal hingeguckt, so und das, aber man hat halt Angst. So, weil das
wie alt warst du? Ein paar Jahre hast du gesagt, oder?
Genau, also ich würde sagen, jünger als 5 Jahre. Also, naja. Also noch Kindergarten, genau. Und das ist halt schon sehr lange her, aber das habe ich, also es ist ja so, die Erinnerung immer noch präsent, also und ich bin absolut überzeugt, dass es kein Traum oder sowas war. Es hat, wie gesagt, auch noch lange nachgewirkt, eben, dass ich halt immer Schiss hatte, das kommt halt wieder, wo ich da allein in meinem Zimmer war, genau.
Und wodurch konntest du das so klar abgrenzen von einem Traum für dich?
Ja, das ist halt die Erinnerung von dem Traum, also die meisten Träume vergisst man ja halt, außer man erinnert sich kurz nach dem Aufstehen oder der Traum ist sehr intensiv, man denkt darüber nach. Das, also ich bin mir sicher, dass es eine reale Erfahrung war, die, wie gesagt, noch, ja, also noch lange nachgewirkt hat, eben diese Angst, eben ich konnte dann nur noch, wo ich beim Zimmer war, allein nur mit Bettdecke über den Kopf schlafen, das war sehr unangenehm und Hitze und so, aber ich hatte halt Angst, doch. Durch dieses Erlebnis, weiß nicht, ob ein Traum solche, also dass sowas hervorrufen kann. So, also, für mich ist es in Erinnerung, die in der Realität stattfand.
Genau. Mhm. Also, hast du das auch deinen Eltern erzählt?
So direkt erst, ja, nee, habe ich nicht. Also weiß ich auch nicht jetzt warum. Also vielleicht, weil sie mich geglaubt hätten. Also ich habe dann erst später, mal mit meiner Mutter, so vielleicht oder mit meiner Schwester, die da sehr offen war, aber erst viel später, wo ich vielleicht 14, 15 war oder so, wo ich dann das mal erzählt habe. Oder mal Freunden erzählt habe. Also ich kann vielleicht noch erzählen von einem Freund, der auch zweimal so eine Sichtung hatte. Die kann ich halt genau schildern. Also das habe ich jetzt nicht selber erlebt. Also das war dann schon im Erwachsenenalter, war vielleicht Anfang 20. Hat er mit seiner Freundin in jener Stadt zusammen gewohnt. Und da die Wohnung sehr klein war, haben die immer vor der Couch halt eine Matratze hingelegt. Da haben die beide zusammen geschlafen. Und er ist da irgendwann mal eine Nacht aufgewacht und hat seine Freundin auf der Couch sitzen sehen. Und der meinte so, der hatte den Spitznamen Melle. Da wollte er sagen, hier Melle, komm noch ins Bett. Und wollte so auf ihre Knie fassen und hat halt durch sie durchgefasst. So. Er hatte jetzt im Dunkeln, dachte er, seine Freundin war anscheinend eine junge Frau. Und da hat er gemerkt, da stimmt was nicht, guckt neben sich und da lag halt seine Freundin, weil er sofort Schiss gehabt hat, Bettdecke über den Kopf. Und später hatte er am Tage eine Erscheinung. Der war so Graffiti, also er hat so Graffiti gemalt, immer Züge gemalt, so. Das war halt Anfang der 2000er. Da waren die auch an so einer Stelle, wo die quasi so eine Brücke gemalt haben. Und da haben die quasi, hat er zusammen mit dem Kumpel eine Sichtung gehabt, auch also am Tage, eine, ich glaube auch eine Frau gesehen, die halt auch halb durchsichtig war. Und da war halt nicht nur er zurück, sondern auch ein Kumpel. Das sind so die paranormalen Erfahrungen, die ich hatte und eben aus dem Bekanntenkreis. Genau. Deswegen, ich bin absolut überzeugt, dass sowas existiert und ich mir das auch nicht eingebildet habe. Und genau, deswegen bin ich überzeugt, dass es vermutlich auch eine Existenz nach dem Tod gibt. Genau.
Ja. Ja, also.
Mehr kann ich sagen.
Existenz, ja. Ja, eben interessant finde ich die Kälte. Ja, das erinnert natürlich an Burkhard Heim auch, an. Seine Theorie sagt das ja auch irgendwie voraus, wenn solche quasi Realitätsverzerrungsfelder da sich auftun aus den höheren Räumen, dann.
Ich glaube auch, dass mir ist an Erinnerungen von Berichten, dass das eben auch so auch von anderen geschildert wurde, wenn so eine Präsenz halt nahe ist, dass man dann eben eine Kühle verspürt.
Genau. Ganz oft, ja. Mhm. Also Geisterscheinungen und generell, ja. Kälte. Ganz interessant.
Ich hätte gerade im Chat, dass Kälte sagt nichts aus. Es war, es Fenster war geschlossen. Ich weiß nicht jetzt mehr genau, welche Jahreszeit das war, aber das war ja alles geschlossen. Also das, ich habe ja richtig gemerkt, die Kühle, wo mich das berührt hat, das Wesen, sage ich jetzt mal, habe ich halt einen Finger gespürt, aber halt nicht, wie man erwartet, jetzt wäre so eine richtige Kühle. Der Finger hat mich, ich habe dann meine Hände halt so, wie ich sagen, gefaltet, so zusammen vor mir und habe halt erstmal vorher schon eine Kühle gespürt, dann richtig, dass mich was berührt auf der Handaußenseite.
Also, und es war tatsächlich eine Kühle, die von außen auf dich eingewirkt hat und nicht eventuell vielleicht auch so ein gruseliges Gefühl, das in dir ein
Nee,
Gänsehautgefühl erzeugt hat.
das war erst von außen wie eine Kühle und dann wurde es punktuell richtig, ich habe eine richtige Berührung gespürt, die halt kühl war, als wenn mich jemand mit dem Finger an der Außenhandfläche berührt. Genau.
Und
Also nicht. Wie bitte?
wann ist die Oma verstorben, hast du gesagt,
Da
vorhin?
war meine Mutter 12 Jahre alt, die hatte halt. Mutter hat halt Brustkrebs gehabt, deswegen habe ich ihre Mutter natürlich nicht kennenlernen können, aber sie hatte halt eine Zwillingsschwester, die ich dann noch, genau. Ich habe, wie gesagt, das Gesicht, das war ja nur ein Augenblick, weil ich sofort die Angst hatte, dann konnte er nicht mehr hingucken. Also die stand vor dem Fenster mit so einem Gewand, war so ein weißes Gewand, eigentlich wie man sieht es auch aus, wie man es halt manchmal sieht in irgendwelchen Filmen, so. Ich denke mir, dass die Filme, die kommen auch nicht von ungefähr. Das sind ja auch vermutlich auch durch Berichte aus der Vergangenheit, wo dann die Autoren dann eben die Drehbücher geschrieben haben. Vermute ich jetzt mal, weil es war genau so, also halbdurchsichtige Gestalt, so. Ob sie jetzt Beine, also ich habe halt, war ja das Bett so, also ich habe halt nur den, also schon Beine gesehen, so. Also ein Gewand, wie so ein Schlafgewand, so was man vielleicht früher hatte. Mutter, die muss ja in den 60er Jahren gestorben sein.
Ja,
Ja,
faszinierend, ja.
schon sehr gruselig für ein kleines Kind auf jeden Fall.
Genau.
Also,
Wie
es ist
gesagt, das
auch für einen Erwachsenen, glaube
mir
ich, sehr
auch.
gruselig. Ich glaube, das ist.
Aber vor allem, wenn man sie dann nicht mitteilt, als kleines Kind, dann.
Ja. Also, es ist auch.
Genau. Ich hatte ja auch Angst, dann auch noch. Ich weiß nicht, wie lange das ging, aber ich konnte sehr lange eben nicht normal schlafen. Ich musste immer die Bettdecke über meinen Kopf und immer noch ein kleines Luftloch gelassen, so, weil diese Erfahrung mich so verängstigt hat.
Und
Deswegen konnte
Kommunikation.
ich.
Nein, sag.
Sagt Tank.
Nein, ich wollte nur fragen, ob irgendeine Art von Kommunikation war. Oh.
Nee, also ich denke mir einfach, also das ist meine Theorie, es ist vielleicht die Mutter, meine Mutter gewesen und die wollte halt ihren Neffen, ihren Enkel vielleicht sehen oder das ist so ein bisschen meine Theorie. Ist,
Aha.
Kommunikation war halt die Berührung halt. Oder das Sehen, mich anschauen vielleicht. Genau. Aber für mich war es natürlich, hätte Angst, weil das ja nicht, weil es ja nicht normal.
Ja, ist definitiv, also halbtransparente Figuren sind
Ist nicht
definitiv.
normal.
Ich habe vielleicht,
Mal,
ich hab
mal.
noch, wie bitte?
Na, sag nur.
Ich habe noch eine, was mir gerade einfällt, also eine paar, es hat nichts mit Geistern zu tun, also nicht direkt. Eine paranormale Erfahrung, aber auch Anfang der 2000er. Da waren wir beim Kumpel, da waren die Eltern im Urlaub, hatte halt Strom frei, da waren wir in einem Haus, hab's uns gut gehen lassen mit Swimmingpool und so. Und jedenfalls immer auf die Idee gekommen, wir machen jetzt Gläserrücken. Und da haben wir uns echt überlegt, naja, wir wollen das irgendwie verifizieren, also ob da was dran ist. Und damals überlegt, wir tun jetzt einfach mal zum Beispiel. Der Kumpel hat da einen Schreibtisch, eine Schublade. Und da wollte man wissen, wie ist die Anzahl der Gegenstände in dieser Schublade? Oder wie hoch in Zentimetern, oder Millimetern sogar, haben wir gemacht, sind irgendwelche Gegenstände, was wir einfach nicht wissen können. So. Und das haben wir halt nacheinander gemacht, so, und das hat halt alles gestimmt. Seitdem haben wir auch nie wieder Gläserrücken gemacht. So, genau. Das war jetzt so eine andere Geschichte. Also das war auch mit mehreren, da waren ja 4 oder 5 Leute zu Käse, dann ist das selber aufgebaut, so mit Zetteln. und halt ein Glas auf den Tisch. Das war auch krass, also man hatte das Gefühl wirklich, das Glas bewegt sich von selber. Also genau, das war noch die andere.
Also ihr habt wirklich gemerkt, wie sie, ihr habt es nicht geschoben oder vielleicht hat aber der andere geschoben, das weiß natürlich nicht. Ne?
Ja, es hat sich halt angefühlt, als wenn sich das selbst, also wir haben alle den Finger ganz leicht drauf gehabt so. Ja. Und es hat sich so angefühlt, als wenn da zusätzlich. Aber das Interessante ist ja eben, wir wollten es ja verifizieren und haben ja damit Sachen versucht zu erfragen, die wir nachprüfen können, die wir aber schlicht wissen können. So, eben dann mit Zentimeterangaben oder wie viel Gegenwind. Es war ein Jugendzimmer, wo ein unaufgeräumter Schreibtisch oder eine Schublade ist, wo du ziehst Gegenstände, da liegt ein Pfennig drin oder ein Stift und so, und die Anzahl der Gegenstände halt. Das hat halt alles gestimmt. Also
wow, okay.
Das war,
geh mal ganz nah ans Mikro übrigens, weil du bist so, schwer zu verstehen.
Ich hab das beim Laptop, genau.
Ja, ganz nah ran.
Ja. So?
Ja, ist besser.
Okay.
Ja, okay, das heißt auch das Gläserrücken oder eigentlich Ouija-Board ist das, ne? Kann man sagen.
Genau, wir haben das ja selber die Zettel, die Buchstaben und die Zahlen, was man halt braucht, so im Kreis aufgestellt und dann eben Schnapsglas
getrillt. Okay.
Und das war halt auch krass und seitdem habe ich das nie wieder gemacht, so 20 Jahre her. Weil das halt schon einen Eindruck gemacht hat und dann dachte ich mir, naja, mit solchen Sachen sollte man vielleicht nicht spielen. So. Mhm. Wir wissen ja nicht, was da noch alles ist oder ob das uns gut gesinnt ist oder eben, die können ja alles Mögliche behaupten, wer sie sind. Und vielleicht dann auch eben durch uns dann Einfluss, wenn man es vielleicht mehr, also es denkt mir schon, dass da Leute richtig drauf festgehen, auch sowas, vielleicht auch mit diesen Transkommunikationsgeschichten und dass da halt eben vielleicht Wesenheiten versuchen, die können ja nicht direkt vielleicht Einfluss auf unsere Realität nehmen, aber indirekt, indem sie halt vielleicht da irgendwie die Leute halt beeinflussen in unsere Realität. So.
Oder über uns, ne?
Ja, genau. Genau. Das war, aber seitdem habe ich es nie wieder gemacht, da habe ich echt Respekt vor.
Mhm.
Genau. Das sind so meine paranormalen Geschichten, sag ich mal.
Nicht schlecht. Um einiges mehr, als ich da in die Richtung auch nur ansatzweise erlebt habe. Ja, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Ja, danke fürs Anrufen.
Danke.
Okay.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Der nächste wartet schon auf Zoom und viele wollen, dass ich dann von meiner Mindwalking, also es ist jetzt schon ein paar Mal gekommen. Ich werde davon erzählen, nehmen wir jetzt den auf jeden Fall noch rein und dann kann ich ja ein bisschen was erzählen, wenn es, ja. Hallo, lieber Zoom-Anrufer, hörst du uns?
Mich?
Ja?
Ja.
Ja, wir hören dich.
Hey, grüß dich, guten Abend an alle Mann und Frauen und die ganze Menschheit. Wollte ich Sie ganz herzlich begrüßen.
Ja, danke sehr.
Und zwar, Tarek, ich habe dir ja schon geschrieben, ich wollte mal mit dir reden, mit euch allen, was ich herausgefunden habe. Und das würde ich gerne mit den Menschen mitteilen.
Ja, geh mal ganz nah an dein Mikro, du bist ein bisschen leise.
Jetzt besser?
Ja, so ist besser.
Ja, ich habe herausgefunden, dass das Wow-Signal, und das bestätigt sich immer mehr, dass das Wow-Signal ein außerirdischer Signal war.
Das Wow-Signal meinst du aus den 70er Jahren, oder?
Aus den 77ern, genau, das ja. Wow-Signal, 6UJ5. Und alles deutet darauf hin, dass ich es bin, der da halt gesendet wurde.
Du wurdest 1977 gesendet, das verstehe ich.
Ja, also eigentlich schon eher, aber 77 bin ich hier angekommen.
Mit dem Wow-Signal.
Ja.
Wow.
Ja, sag ich ja.
Wie kommst du drauf?
Ja, weil ich habe mir schon mein ganzes Leben lang Gedanken gemacht, was das, also nicht mein ganzes Leben lang, aber seit ich jugendlich bin, mich über das Signal immer beschäftigt und auch den Film gesehen, Kontakt. Und kennt ihr alle Kontakt, Judy Foster, wo sie dann das Signal bekommen? Und dann die Maschine bauen und danach den Kontakt mit Gott hat, praktisch.
Praktisch,
und,
ja. Ich habe sogar das Buch gelesen einmal. Aber ich glaube, man bist der Hälfte irgendwie. Ja.
Ich habe nur den Film gesehen.
Ja?
Und auf jeden Fall ist das Wow-Signal. Das ist das Wow-Signal, was wir eigentlich, was wir im Fernsehen gesehen haben, ist das Wow-Signal. Nur, dass es halt keine Maschine ist, die man da bauen kann, nachbauen kann, sondern dass da schon da die DNA, also unsere Körper, unsere Seele praktisch, da, wie soll ich sagen, in die binärische Zahlenform, Transhumanismus. Wie gesagt, wir sind ja nicht die Ersten in diesem Kosmos. Da gibt es schon Wesenheiten, die sind tausende von Jahren und die haben schon den Transhumanismus schon längst durch und uns haben sie dann halt jetzt mit dem Binärcode die DNA gesendet. Also, wer ja will, kann nicht mit dem Signalcode kann meine DNA einschlüsseln. Und vielleicht war ja auch der Grund der Covid.
Covid? Wie kommen wir jetzt zu Covid? Ja, aber ich bin jetzt noch irgendwie, du bist mit dem Wow-Signal angekommen, das verstehe ich nicht.
Nee, weil mir geht's, entschuldige, wegen Covid, weil sie halt die DNA vielleicht gesucht haben, weil da wurde ja alles angelegt, weil, weißt du, die ganzen Dateien mit den DNA und den ganzen Namen, vielleicht haben sie ja das deswegen.
Also du meinst über die PCR-Tests und so weiter.
Also. Ja, genau. Das meinst du.
Okay, ja.
Das meinte ich.
Who the frack knows? Aber wie kannst du über dieses Wow-Signal ankommen? Das verstehe ich nicht. Ich muss da noch ein bisschen bleiben.
Und dann halt die Pyramiden. Und dann halt
na, jetzt kommen wir nicht über die Pyramiden. Jetzt Moment mal. Du hast begonnen mit, ich bin mit dem Wow-Signal angekommen. Kannst du mir das erklären oder nicht?
Nicht wirklich, weil ich habe.
Aber was heißt das? Warst du vorher nicht da? Dann kam das Signal und dann warst du plötzlich da?
Nein, dann bin ich geboren. Da bin ich reinkarniert. Das ist es ja.
Also du bist geboren an dem Tag, an dem das Wow-Signal empfangen wurde?
Nein, an den Tag bin ich nicht geboren, sondern an den, das war der 15. August und am 1. Mai bin ich geboren, also praktisch 9 Monate später. Das haut zeitlich hin.
Also das Wow-Signal war, glaube ich, 77 oder so, oder?
Ja, genau.
Und du bist dann 78 im Mai geboren, okay. Das Wow-Signal war
15. August.
Unbefleckte Empfängnis deiner Mutter?
Nee, sie hat geheiratet und sie hat am 4. August geheiratet oder 6. August hat sie geheiratet. Und ja. Das könnte hinhauen. 2 Wochen später.
Aber dann war es ja der Vater und nicht das Wow-Signal.
Ja, aber wie gesagt, ich sehe das große Ganze. Es gibt Technologien, wir können uns das nicht vorstellen. Der menschliche Geist kann sich das nicht vorstellen. Und ich bin noch ein bisschen aufgeregt, entschuldigt mich bitte. Ein bisschen aufgeregt, aber jetzt habe ich einen Faden verloren.
Das glaube ich, weil du warst gerade vom Wow-Signal irgendwie über irgendwas anderes und dann warst du plötzlich bei den Pyramiden.
Ja, daraufhin hat mich ja eigentlich alles, als mich Andreas Noack gesucht hat.
Wer hat dich gesucht?
So, Andreas Noack hat mich gesucht vor 2 Jahren. Fing das mal an mit dem Zoom-Meeting, die Archie Noack. Und da hat er schon vieles angedeutet.
Moment einmal, ganz kurz. Es wissen vielleicht viele nicht, wer Andreas Noack ist. Also ich persönlich habe da auch nur am Rande was von dem mitbekommen und dass er verstorben ist anscheinend.
Genau. Plötzlich. Andreas Noack, das ist ein Doktor in Chemie und wie soll ich sagen, und hat halt die Sendung gemacht, Archie Noack, also hier Butterfly hieß die damals, jetzt heißt es Archie Noack und hat mich gesucht. Und durch die 43519 bin ich auf Gizeh. Also wenn man Gizeh, wenn ihr jetzt Gizeh schreibt und das umdreht, spiegelt, dann könnt ihr die Zahlen 43519 lesen. Und in diesen Zahlencode steht mein ganzes Leben lang. Da steht, wann ich geboren wurde, wo ich aufgewachsen bin, wo ich hingezogen bin, wie alt ich bin. Alles ist in diesen 43519 enthalten. Ganz, ganz viele Informationen. Und das habe ich ja geforscht in den letzten 2 Jahren. Und die Erkenntnis kam jetzt halt dieses Jahr, wo das Wow dann auf einmal bei mir kam, dass das Wow-Signal was damit zu tun hat, mit den ganzen...
Okay. Das Wow-Signal war quasi deine Initialzündung. Die Pyramiden bilden dein ganzes Leben ab. Wer bist du?
Ich bin ich, ein Mensch, der einfach den Sinn des Lebens sucht.
Aber warum gibt es da so viele seltsame Begebenheiten in deinem Leben? Hat das irgendeine spezielle Bewandtnis oder...
Ja, weil Gott hat mich geprüft, ob ich wirklich an ihn glaube. Das ist halt wieder die Glaubenssache, ob man glaubt oder nicht, weil er beobachtet mich ja, das ist es ja. Er weiß ja jedes Mal, er weiß alles. Wenn ich mir bestimmte Sendungen angucke, weil er kommuniziert mit mir. Und Als ob er jeden Tag alles von mir wüsste. Der weiß einfach alles über mich. Ich verstehe das nicht. Wie kann das möglich sein?
Du verstehst Gott nicht?
Klingt mal an.
Also wirklich, ein bisschen an. Jeder versteht Gott, nur du nicht. Na, Sabine, was? Ich weiß auch nicht. Also, ja.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir da jetzt anfangen sollen. Aber was hat jetzt der Andreas Noack damit zu tun?
Ja.
Weil der Andreas Noack, der hat ganz viele Sachen angedeutet, wenn er zum Beispiel sagte, wenn er wüsste, wer er ist und was er alles, wenn ihr euch die alten Zoom-Meetings, könnt ihr alles auf YouTube finden, United Piranhas und Nomoloop heißen die auf YouTube. Und da könnt ihr alles nochmal durchforsten und der hat da ganz viele Andeutungen gemacht. Und der hat mich gefunden, ja. Und ich bin der Gottesbeweis. Praktisch, sage ich jetzt einfach mal so spontan.
Er hat worauf Andeutungen gemacht? Auf deine Existenz im Zusammenhang
mit... Auf meine Person, ja. Mhm. Auf meine Person.
Okay, aber ich weiß nicht, irgendwo verstehe ich jetzt nicht ganz, um was es da geht. Das heißt, du bist der Gottesbeweis.
Ich bin ein bisschen aufgeregt und bringe jetzt einmal alles erstmal durcheinander. Das ist es ja.
Ja, also...
Einmal wollte ich kanalisieren, das geht ja nicht. Jetzt sind sie da.
Wer ist sie?
Unsere Schöpfer sind jetzt da.
Ja, die waren ja immer da, oder?
Ich habe jetzt mit denen Kontakt immer wieder. Der kommt immer wieder und ich kriege immer wieder Impulse, wie es unglaublich. Und sie werden uns bald besuchen kommen.
Das höre ich also seit 30 Jahren, ja. Und eigentlich davor auch schon. Also die Story hören wir seit, keine Ahnung, wann das losging. Ich glaube, bei den Christen war es schon alter Hut, ne? Vor 2000 Jahren.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass die kommen.
Meinst du?
Ich lasse mich überraschen. Wann sollen sie kommen?
Nur das Problem ist halt, Gott kann nicht kommen, weil die Menschen gespalten sind. Also ich sage Gott, weil ich sage jetzt einfach mal Gott, er kann nicht kommen, weil die Menschen zu sehr gespalten sind. Er will erstmal, dass die Menschen alle Frieden miteinander schließen.
Okay,
weil,
das meine ich. Sie kommen nicht. Frieden miteinander schließen, ich meine, da sind wir echt weit, weit weg. Echt so, wow, so unglaublich weit.
Ja, aber es geht manchmal schneller, als man denkt. Das ist es ja.
Okay, was müsste dann passieren, also deiner Meinung nach?
Die Menschen müssten sich völlig ändern. Also wie soll ich sagen, Frieden mit sich selbst schließen. Wenn sie mit sich selbst Frieden geschlossen haben, dann fällt es ihnen auch leichter, mit jemand anders Frieden zu schließen. Das ist es ja.
Ja,
und sobald diese positive Energie wieder im Raum ist, diese Liebe, diese positive Energie Liebe, weil Gott hasst, sage ich euch ganz ehrlich, er hasst das Böse. Wenn er diese negative Energie
spürt. Gott ist ja auch das Böse, oder? Ich meine, von welchem Gott redest denn du überhaupt? Ich meine, da gibt es ja verschiedene. Also,
nee, es gibt nur einen Bösen. Es gibt nur einen
Gott. Also der Gott, zum Beispiel, von dem die Theisten oder die Buddhisten sprechen, ja, dieser absolute Gott, der ist ja alles. Gott, ja. Also ich glaube nicht, dass der irgendwas hasst. Oder ja, gut.
Nee, aber
ich verstehe Gott natürlich nicht.
Wenn ich jetzt von mir ausgehe, wenn ich jetzt in einen Raum komme und da herrscht negative Energie, das spüre ich sofort. Das macht keinen Spaß. Da willst du gleich wieder weg. Da hast du keinen Bock drauf.
Wieso?
Und das Gleiche.
Wieso willst du da gleich wieder weg? Gerade dort müsstest du ja eigentlich hin. Ich meine, wenn du sagst, Gott kommt erst, wenn wir alle unseren Hass und unseren Zwiespalt überwinden, dann müssen wir genau dort, wo Hass und Zwiespalt ist, hinschauen und nicht gleich davon rennen.
Ja, das ist es ja. Und deswegen ja.
Ja, aber du hast gerade gesagt, wenn du in einen Raum kommst und da ist irgendwie schlechte Stimmung, dann haust du gleich wieder ab. Naja, dann.
Gut, ich bin ja schon 2 Jahre nicht mehr aus dem Haus gegangen.
Du bist 2 Jahre nicht aus dem Haus gegangen?
Nee, ich bin die ganze Zeit nur zu Hause. Ich gehe bloß nur schnell einkaufen und würde zu Hause. Ich bin die ganze Zeit nur zu Hause.
Warum? Jetzt wegen Corona oder?
Nee, weil diese negative Energie, überall wo ich hingehe, da streiten sich die Menschen da. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ich, Und deswegen ja, war vielleicht Corona auch nicht schlecht, dass mal die Menschen Abstand nehmen von allen, bis zur Ruhe kommen, um dann diese frohe Nachricht zu verkünden, dass Gott uns bald besuchen kommt. Unser Schöpfer.
Ja, der kommt uns besuchen, wenn wir dann alle selber schon alles überwunden haben, ja. Aber das kann halt dauern noch. Sabine, ich weiß auch nicht, ja.
Ja, deswegen ist mir ein positives Zeichen. Und ich tue ja und mehrere. Und letztens am 14. habe ich, was ich da für mentale Anstrengungen gemacht habe, dass uns die Russen nicht angriffen. Und jetzt genauso. Habt ihr gestern die Rede gehört in der UNO? Das ist alles unter anderem meine Schuld.
Projizierst du da nicht ein bisschen viel auf dich? Ich meine, glaubst du echt, dass du jetzt die Rede in der UNO beeinflusst? Ich meine.
Ja.
Okay.
Ja. Na klar. Du kannst du auch machen. Das kannst du genauso machen, beeinflussen.
Ja, schon, aber wahrscheinlich vielleicht so.
Keine Ahnung. Die Frage, aber in welchem Ausmaß.
Ja, genau.
Also in der direkten, und vor allem, direkten Umfeld.
Wenn jeder jetzt da das beeinflussen kann und das vielleicht auch tut, auch unbewusst, dann hebt sie das ja wahrscheinlich in der Summe auf.
Ja, und dann muss ich nämlich noch bei allen Politikern und allen entschuldigen, weil ich weiß das ja selber, wie das ist. Also jetzt merke ich ja, dass wie selber das, wenn die Kommentare, diesen Hass, ich habe das ja alles selber gemacht, auf Lauterbach und alle geschimpft, ey. Aber anstatt auf sich selber zu gucken, habe ich nie gemacht. Das ist es ja. Anstatt auf sich selber zu gucken, sucht man immer den Fehler bei jemand anders. Nee. Man muss, deswegen ja ist das alles so beschissen.
Aber das machst du ja, wenn du sagst, draußen ist alles so negativ und alles so böse und deshalb bleibst du zu Hause, weil du bist nicht so böse. Wo suchst du da die Fehler bei dir?
Na, die Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe.
Und jetzt machst du keine Fehler mehr?
Natürlich mache ich auch Fehler, aber okay. Nicht mehr solche wie früher. Also
ja,
das ist gut. Nicht mehr. Das ist es ja. Man, klar, jeder kann Fehler machen, jeder macht einen Fehler, aber wenn ständig, er das nochmal macht, dann das bringt das nicht. Aber die Einsicht muss man haben.
Ja.
Okay, aber gehen wir vielleicht nochmal kurz auf die Ebene, dass man, wenn du meinst, Gott ist das Gegenteil vom Bösen, was ist dann das Böse? Nee, und vor allem, woher kommt das dann?
Nee, Gott, also wie gesagt, Gott ist halt, wie soll ich euch das erklären? Gott hat auch den Teufel erschaffen, weil also damit.
Aber warum hat er das gemacht, wenn er ihn hasst?
Na, wie gesagt, Lucifer ist ein gefallener Engel, weil er gegen Gott rebelliert hat, ne?
Ja.
Und ich weiß auch, ja, weil ich habe so eine Intuition, dass ich weiß auch wie, weil man Lucifer, und ich kenne mich ja selber, ich wollte stärker sein als Gott, und deswegen hat er mich nochmal hier runtergeschickt und nochmal mir eine Lehre gesendet, also damit ich nochmal lerne. Und ich bin zur Einsicht gekommen, das ist es ja, und da sieht das ja, dass ich bete, dass ich an ihn glaube, dass ich ihn liebe. Also sonst wird das alles heute ganz anders aussehen. Glaubt es mir einfach mal. Sonst wären wir schon längst in der Hölle. Aber nee, ich kämpfe um die Menschheit. Ich kämpfe um jeden Menschen.
Okay. Ja, du, dann kann ich dir nur toi, toi, toi wünschen. Also ich hoffe, du, ja.
Mental, weil muss man mental arbeiten. Das ist alles mental.
Ja, jemand fragt im Chat, ob du Freunde hast, die um dich da sind.
Ich habe keine, also ich will lieber einen Freund haben als 100 falsche. So, das ist mein Lebensmotto. Mhm. Das ist es da. Ich hab hier im Internet, also hier meine Zockerfreunde. Das reicht mir erstmal.
Zockerfreunde, okay.
Aber gut. Es ist auch nicht das.
Ja,
ja, habe ich ja schockiert, ja sehr.
Schockiert? Nein, keine Ahnung. Also wir müssen, ja, man muss halt alles glauben. Also ich nehme es zur Kenntnis. Ja,
und ich versuche auch die ganzen Rätsel der Menschheit zu lösen.
Es ist ein bisschen viel, ja. Alle auf einmal. Also ich glaube, das ist aussichtslos, aber ja.
Ja, probieren kann man es ja, oder?
Sehr, klar. Man darf nur nicht zu enttäuscht sein, wenn es dann nicht hinhaut oder so.
Nee,
das also nicht. Kann man auch enttäuscht sein, man kann nicht machen, was man will. Aber wo immer du hingehst, dort bist du dann halt.
es gibt kein Versagen, es gibt nur Resultate. Das ist es ja. Ich weiß fast mit Enttäuschung, ja.
So ist es. Sabine, hast du noch irgendein Schlusswort zum unserem Anruf?
Na, also eigentlich meine Fragen habe ich gestellt.
Okay. Ja, dann.
Aber dann klicken den Warnsignal nach. Das ist halt die DNA in binärischen Zahlenform. Und 38 Kilometer lang war die Welle. Und deswegen auch der Phallus bei den Pyramiden. Das wollte ich ja euch andeuten.
Der Phallus bei den Pyramiden? Wo ist der Phallus?
Der Phallus der Pyramiden ist, also hier der Obelisken.
Ah, die Obelisken. Bei Pyramiden. Okay.
Genau, die Obelisken. Phallus-Symbol praktisch, ne?
Ja. Ja.
Das hat aber was mit der DNA, mit den DNA-Strahlen zu tun und deswegen ja wurden die je länger die Datei war, die gesendet wurde, desto länger ja. Ach man, schwer das zu erklären. Schwer wirklich. Für mich ist es ja gerade.
Ich glaube, es ist sehr schwer zu erklären, das Ganze. Ja, natürlich. Die Welt zu erklären ist nicht einfach. Okay, lieber Anrufer.
Aber ich wollte euch sagen, ja, das ist meine Gedanken sind halt zu dieser Weltsituation gerade. So geht ja. alle Menschen müssen zu sich selber finden. Nicht die Fehler bei jemand anderem suchen und die Schuld und sonst was. Nee, man selber ist an allen dran schuld. Was der Mensch sieht, das erntet er.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Wir sind.
Und dass man sich selber arbeiten kann und an seiner eigenen Mentalität. Nur an sich das selber. Ist auf jeden Fall, ja. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen.
Ja. Okay, danke für deinen Anruf. Und alles Gute. Tschüss.
Danke dir. Ich danke dir. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. Ja. Sehr interessant. auch sehr verwirrend. Also, nachdem jetzt irgendwie so diese Frage da jetzt schon auch voriges Mal schon kam und jetzt auch, gut, dann bis der nächste Anrufer kommt, werde ich vielleicht ein bisschen was erzählen von meiner Mindwalking-Session. Und ich bitte jetzt auch den jetzigen Anrufer dann einfach aus der Skype, aus der Zoom-Session da wieder aussteigen, weil ich, na gut, ich kann auch entfernen, aber das ist bei Zoom nicht so einfach. Ich muss mir erst an Zoom ein bisschen gewöhnen. Aber okay. Weil das ist, Zoom glaubt dann gleich mal wie denjenigen melden und, jetzt ist er einfach, sehr gut, danke. Also meine Mindwalking-Session, es war so Ende August in Wien, mit Ulrich habe ich mich dort getroffen in einem großartigen, knorrigen, alten Wiener Hotel, dem Hotel Atlanta, und es war eigentlich so, wie er es in den Sendungen auch beschreibt und in seinem Buch, also es beginnt mit diesem Interview, wo man eben schaut, was ist denn eigentlich dein Thema? Was sind denn diese negativen Glaubenssätze, die dich da antreiben, zurückhalten oder sonst was? Zurückhalten eher. Und nachdem das dauert so 1-2 Stunden und natürlich, man sitzt da und hat diesen Widerstandsmesser, Hautwiderstandsmesser, ich glaube, er misst auch Ströme, die durch den Körper gehen, man hätte in jeder Hand so eine Elektrode. Und da schlagt ihm so ein Zeiger aus. Das nennt sich im Mindwalker, ist auch bekannt als E-Meter bei den Scientologen. Obwohl das viele, viele verwenden. Also das ist eigentlich ein Tool, das Energetiker generell verwenden. Also die machen alle diese Art von Messung, interpretieren sie dann halt alle irgendwie anders. Aber im Endeffekt ist es immer so eine Messung. Also da gibt es ja teilweise, wo man die Füße draufsteht und die Hände, wie auch immer, ja.
Es zeigt ja eigentlich nur eine Reaktion an, oder? Des Körpers auf etwas, was jetzt gerade an Bildern kommt oder so, oder? So habe ich das verstanden in den Interviews.
Ja, es ist irgendwie so der Navigator. Es ist ein Kompass, mit dem er dir hilft, durch dein eigenes Unterbewusstes zu wandern. Mhm. Und es zeigt halt auch Dinge an. Ich meine, man wird oft sehr emotional. Das ist vielleicht auch einer der Hauptdinge, die ich da berichten kann. Das ist unglaublich. Also das überfällt einen fast. Man kann das nicht kontrollieren. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe gedacht, ich würde mich schon entschuldigen am Anfang, du hast auf die Art, bei mir wird das alles nicht funktionieren, ich werde völlig blockiert sein. Nein, es hat funktioniert. Also ich bin jetzt nicht transformiert und völlig erlöst. Also man darf jetzt auch nicht zu viel erwarten, so wie immer, ja, aber es war eine interessante Erfahrung. Und dann hat man halt irgendwelche negativen Sätze, die, und das zeigt sich dann zum einen in der Reaktion, in der emotionalen Reaktion, also da braucht man dann keinen Mindwalker, das, also dieses.
Also negative Glaubenssätze jetzt so.
Naja, wenn was jetzt echt ist quasi, zeigt sich das zum einen an der Reaktion und zum anderen, wenn man es quasi selbst gar nicht merkt, ja, dann sieht er halt, wie sich die Spannung da aufbaut, und wenn man dann etwas Bestimmtes sagt oder ein bestimmtes Bild bringt, dann auf einmal entlädt sich das und dann weiß er, okay, dort fragt er weiter, und so funktioniert das irgendwie. Also der schaut die ganze Zeit, beobachtet dich, beobachtet den E-Mailer, schreibt ganz viel mit. Dadurch wird das auch wieder los. Das ist also ein Detoxing, das finde ich auch sehr interessant. Mhm. Und dann, gut, irgendwann ist dann klar, um was es wahrscheinlich gehen soll. Also diese Session hat 3 Tage gedauert. Wir haben ja den Rest der Zeit verbracht, also wunderbare Zeit mit Ulrich in Wien. Also es war wunderschönes Wetter. Normalerweise kriege ich am zweiten Tag einen Wien-Caller. Mhm. Diesmal, ich habe es total genossen. Also wir waren da so am Donaukanal auch, sind dann immer so ein bisschen am Abend noch wohin gegangen, was gegessen und so. Super gewesen eigentlich. War super. Und dann geht's halt los in den eigentlichen Sessions, wo man dann, was immer jetzt dein Glaubenssatz ist, also ich werde jetzt nichts über den Inhalt erzählen, ich glaube, das wird jeder verstehen, dass das einfach zu persönlich ist. Aber dann geht man halt diese Glaubenssätze an. Zuerst, was fällt dir in deinem Leben dazu ein? Da gehst du nach hinten, also in der Zeit zurück, nach vor, und sprichst es immer wieder durch, und so lange, bis du halt diese ganzen Dinge, die du mit dem verbindest, erzählen kannst, ohne dass da groß was passiert am E-Meter, am Mindwalker, Entschuldigung. Oder du auch nicht, keine Ahnung, in Tränen ausbrichst oder sonst was. Und das war auch noch relativ, ich sag, ja, eigentlich relativ unspannend. Es waren schon auch interessante Dinge dabei, aber halt, ja. Und dann geht's weiter. Und dann, also da gibt's so verschiedene Stufen, wie das bearbeitet wird. Und ich glaube, dann in der dritten Stufe sagst du dir, was, du Feigling, Tarek, abstrakt hättest du berichten können. Ich will ein Hautwiderstandsmesser an den Hoden, der einzige Weg zu Gott. Bla bla blub. What are you smoking? und dann geht's also weiter, wo man dann mit diesem Glaubenssatz einfach Assoziationen, freie Assoziationen, was einem halt einfach einfällt. Und bei mir ist dann sofort eben ein Flugzeugabsturz kommen. Irgendwann in den 40er Jahren anscheinend. Ja. Und das Interessante dran, und dann auch noch was anderes, also so ein Zugunglück irgendwie, aber das war davor. Und dann am nächsten Tag noch eine Episode, aber die war völlig abstrakt, also keine Ahnung, ich weiß nicht einmal, wo die gespielt hat und so, und die ist überhaupt nicht mehr, die kann man überhaupt nicht mehr vermitteln, aber diese Absturz-Episode zum Beispiel, also was mich da wirklich absolut fasziniert hat, ist, wie stark da die Emotionen waren. Also, wow. Also, man wird da wirklich völlig überrascht dadurch. Ja, man erzählt da irgendwas, kriegt da irgend so ein Bild, denkt sich, hä? Das hat eigentlich nichts mit einem, also, man kann sich ja nicht dran erinnern. Das ist ja, weiß der Kuckuck, wo dieses Bild herkommt. Ja, jetzt kann man sagen, ja, das war ein früheres Leben, aber das muss das nicht sein. Das kann auch, es ist irgendwas, mit dem du entweder eine Verbindung hast oder, ist auch egal, ja. Das Interessante ist, dass diese Bilder und diese Erlebnisse, wenn du dir die wieder in die Erinnerung rufst und die Erinnerung taucht, nicht chronologisch auf, du siehst da verschiedene Bilder, verschiedene Sequenzen, und der macht das hervorragend, muss ich sagen. Das ist unglaubliche Arbeit, die er da macht. Bringt das dann irgendwie, hilft dir das in die Reihenfolge zu bringen, und bis dann am Ende so eine Story ist, und die erzählst dann durch, ja. Und da kommen dann teilweise extrem starke Emotionen, und jedes Mal, wenn du das erzählst, und die werden dann halt schwächer, und dann irgendwann kannst du diese ganze Geschichte durcherzählen, und dann am Ende bittet er dich noch, dass du quasi eine Überschrift, ja, so quasi Bildzeitung, Überschrift für das, was da passiert ist, ja, junger Mann stürzt ab und bla bla bla, ja. Und dann ist es irgendwie, ja, Mimi fragte, was war das für ein Flugzeug mit wie vielen Passagieren? Ich glaube nicht, dass das wirklich wichtig ist. In dem Fall, ich glaube, es war ein DC-3. Ich habe es dann wirklich nachher recherchiert. Ich habe da hinten so ein Licht gesehen an der Heck, also am Querruder. Und ich habe dann wirklich DC-3 gefunden, wo dieses... Aber eigentlich, es geht tatsächlich nicht darum. Ja. Es geht wirklich nur darum, was du damit verknüpfst und dass du das eben akzeptieren lernst, was immer da passiert ist, ja, weil das offenbar irgendwas mit deinem jetzigen Leben zu tun hat oder dich noch immer blockiert, ne? Genau, jemand hat eh schon die DC-3, ja. Also so ein Ding, so ein ähnliches Ding habe ich gesehen und genau, du siehst dann so verschiedene Sequenzen und bei mir war das jetzt nicht so, dass ich dann wirklich dort war, also das ist, sondern es ist mehr so, man weiß es dann auf einmal. Man fragt, ja, und dann ist das und dann ist das. Und ich habe mich da oft selber gefragt, was reden da eigentlich? Was soll das? Aber dann erzählst du das und plötzlich hast du so derartig starke Emotionen, dass ich echt sagen muss, okay, das, ich meine, ausgedacht in dem Sinn bewusst habe ich es mir sowieso nicht, weil das ist jetzt einfach so dahergeflogen kommen, ja, irgendwie, ja. Und warum reagiere ich da jetzt so drauf? Ja, also, das war wirklich spannend, wie das passiert und was da passiert. Ja, ja, aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht, also bei mir war es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ein völlig transformierter Mensch war. Ich war schon so ein Afterglow. Also ich war schon so ein, zwei Wochen irgendwie, das ist immer wieder kommen, die Bilder, vor allem dann von dieser dritten Episode, da dachte ich zuerst, das ist im alten Rom, aber keine Ahnung, das ist unbestimmte Zeitstellung, wie Heinrich Kusch zu sagen pflegt. Keine Ahnung. Also, und vor allem, das war dann so eine Fantasy-Story irgendwie, ne? Und dann irgendein Wirbel und irgendein weibliches Wesen kommt aus diesem Wirbel und ich erkenne die und schon wieder, Rotz und Wasser. Also ganz.
Das ganz ist vor allem dann schon sehr erstaunlich, wenn man halt für gewöhnlich eben nicht so starke Emotionen hat im Alltag. Es gibt ja durchaus emotionalere Menschen, die das öfter mal schneller mal irgendwie
haben. Ja, ich bin schon ein emotionaler Mensch.
Am Wasser gebaut und so. Aber.
Na, ich kenne das schon von mir. Ich kann schon emotional sein. Auch wirklich, ja, aber nicht so. Also, das, du kannst das nicht mehr, weil es ist ja doch, okay, ich kenne Ulrich ja jetzt nicht so gut, ja, aber du, die zerlegt da völlig, ja. Und du, wenn es das zurückhältst, es geht nicht. Es geht tatsächlich
nicht. Ja, das ist ja auch nicht der Sinn der Sitzung.
Natürlich nicht, aber ich hätte es auch nicht. Ich hätte, also da gibt es dann einen Punkt, da hast du das nicht mehr unter Kontrolle. Und das, ja, normalerweise immer so diesen Kontrollgeister bei mir, so, der, also das kenne ich von mir nur ganz selten, dass ich quasi wirklich die Kontrolle verliere. Ja, und das ist. Im Prinzip die Mindwalking-Geschichte, wie gesagt.
Also das heißt, die Emotionen, die auftauchen, diese tiefen Gefühle, die da von wo
die damit immer, verbunden sind, ja, irgendwelche zum Teil wirklich absurde Bilder. Also, was?
Um die es aber anscheinend gar nicht so in erster Linie geht?
Ja, nein, schon. Also es geht um das, was da passiert ist. Es geht um das, wofür das steht oder so, ja. Es ist halt im Prinzip halt auch,
also das ist vielleicht, das hast du mir ja schon erzählt, gell? Einmal, haben wir ja schon einmal drüber gesprochen, das ist jetzt vielleicht für die Zuhörer nicht so klar rauskommen. Also die Emotionen waren da und da ging es dann ja auch um diese negativen Glaubenssätze und darum, die aufzulösen. Ne?
Genau.
Also und das war dann das Ende, also darauf ist es hinausgelaufen.
Genau, und der große Unterschied jetzt zum Beispiel, ich meine, Scientologen zum Beispiel machen auch solche Auditierungen und die haben aber mehrere gravierende Unterschiede und der gravierendste ist wahrscheinlich, dass dort nach einem Protokoll vorgegangen wird und in dem, was Ulrich da entwickelt hat, das er Mindwalking nennt, schaut da einfach einmal, was ist denn dein Thema? Ja?
Und was kommt aus dir?
Und geht dann eben auf das und behandelt dann mit dir das, was dich offenbar umtreibt. Und das ist ein mächtiges Werkzeug anscheinend. Glaube ich. Glaube ich nicht. Nein, also, ja. Ich bin sicher, das kann auch noch viel heftiger sein wahrscheinlich bei manchen. Ja? Keine Ahnung. Ja? Mhm. In seinen Büchern beschreibt er das ja, dass das... ja, das war's. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich schaue jetzt nur noch in den Chat. Wie waren die Reaktionen innerlich, emotional, Schmerz, Freude? Das habe ich eh beschrieben. Alles, Schmerz, zum Teil Freude, man lacht dann auch irgendwie wieder. Es ist, und was war dein Thema, Tarek, wenn man fragen darf? Ja, fragen darfst, aber ich habe ja schon gesagt, ich mag jetzt diese, die persönlichen Dinge breite ich da jetzt nicht aus. Ja, ich glaube, das werdet ihr verstehen. Wie funktioniert die Hautwiderstandsmessung auch bei Schrittmacherträgern? Ich glaube, das hat Geschmacksmuster, genau. Also Geschmacksmuster hat ja so ein Gehirn-Schrittmacher, genau. Glaube ich. Ja, ich glaube nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Das ist rein passiv. Also das, du hast in jeder Hand eine Elektrode, die musst recht fest halten und er kalibriert es dann am Anfang und dann kann man da halt Dinge ablesen. Ja? Ist sicherlich auch natürlich umstritten, so wie alles. Ja. Aber wie gesagt, die Energetiker, also die verwenden fast alle ein Derivat oder irgendeine Art von so einer Hautwiderstand.
Biofeedback-Methoden.
Mhm. Messung, ja, wo ja. Also hat sich die Investition gelohnt, deiner Meinung nach? Also ich habe jetzt das quasi diese Behandlung vom Ulrich, die hat er mir gratis gegeben, weil halt auch, ja, sehr viele Leute da jetzt zu ihm kommen sind und so. Ich habe halt dann das Hotel bezahlt und so. Also bereue ich auf keinen Fall. Ja. Also auch diese 3-4 Tage, haben wir auch extra Urlaub genommen dafür. Nein, bereue ich nicht. War eine großartige Erfahrung irgendwie. Wirklich. Auch Wien mal anders. Wien war für mich erträglich. Komisch. Ich habe ja nichts gegen Wien. Ist ja eine wunderschöne Stadt eigentlich. Ich weiß nicht warum. Ich kriege dann immer, aber diesmal nicht. Kein Cola. Beim EEG und EKG sieht man durch die Impulse bei mir fast nichts mehr, deswegen frage ich. Beim EEG und EKG sagt die Geschmacksmuster. Okay, das kann natürlich sein, dass durch deinen Schrittmacher quasi der Hautwiderstandsmesser irritiert wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wahrscheinlich.
Und wie viele Stunden Sessions hast du unterm Strich tatsächlich?
Also das waren sicher 20 Stunden waren da sicher, was wir da gesessen haben. Also 3 Tage. Ja, also am letzten Tag haben wir dann ein bisschen früher abbrochen.
Das klingt nach harter Arbeit.
Für einen Ulrich auf jeden Fall. Also ich meine,
und na, auch die Emotionen sind ja auch, das ist auch anstrengend.
Ja, ja, also es ist natürlich anstrengend. Ja, es ist anstrengend. Es ist aber auch, man ist halt da irgendwie aufgeregt und man ist, naja, es ist, aber es ist auch anstrengend, ja. Aber was also der Sitzungsleiter da leisten muss, ist unglaublich. Ich kenne jetzt nur Ulrich natürlich. Ich wäre vielleicht das noch ein bisschen weiter bearbeiten mit jemandem aus Wien, der auch nach dieser Methodik arbeitet. Aber absolut großartig. Also ich verstehe, dass das nicht so billig ist. Also das ist wirklich ganz hart. Also der muss da 8 Stunden sitzt der da, völlig konzentriert, hört auf dich, checkt den Mindwalker, schreibt da mit 30, 40 Seiten oder noch mehr, keine Ahnung. Also der hat da einen ganzen Stapel vollgeschrieben. Es wird dann transkribiert, ist natürlich alles anonymisiert. Also du, ja. Und laut Nicola hat Wien eine schwarz-magische Vergangenheit. Definitiv. Definitiv. Aber,
und Trust No One schreibt auch, Wien ist unter einer magischen Kontrolle.
Ja.
Das wird mir jetzt aber schon ein bisschen näher interessieren.
Ja,
Trust No One, bitte anrufen.
Ja. Wir sind hier im Crop FM Lagerfeuer und ich habe jetzt genug erzählt. Jetzt seid wieder ihr dran, beziehungsweise
wieder lass das Feuer. Wieder knistern.
Wieder ein bisschen knistern da. So, während wir auf den nächsten Anruf warten, also es geht heute über Skype, auf der Startseite findet man oberhalb des Ankündigerbilds, ich habe das jetzt nochmal recht provisorisch, nicht Skype, Zoom, recht provisorisch quasi eingerichtet, Relativ spontan gestern, da bin ich so kurz in Mailkontakt gekommen mit einer edlen Spenderin und edle Spenderin, ja. Also, und dann hat sie gemeint, ja, sie hat kein Skype, aber Zoom hätte sie. Und dann haben wir gedacht, naja, warum eigentlich nicht Zoom? Ja, und deshalb probiere ich das heute. Und damit ich drauf komme, dass man über Zoom dann auch anrufen kann. Also auf der Startseite findet man jetzt für Österreich, Deutschland und die Schweiz Telefonnummern. Und die kann man anrufen. Da muss man nur diese Meeting-ID noch eintippen und dann ist man hier auf Sendung. Also finde ich ganz toll. Ich habe echt lang eigentlich rumgesucht nach einer Möglichkeit, da eine Telefonnummer bereitzustellen für die Sendung. Und dabei war die Lösung immer vor der Nase vielleicht.
Also. Zoom überlegt, hast du schon länger und öfter mal.
Naja, also ich verwende Zoom für Gäste eh schon lang, aber jetzt
zum Reinrufen
probieren wir es heute mal. Es ist schon ein bisschen anders alles, aber ja.
Also eine Frage aus dem Chat, ich nehme mal stark an, die bezieht sich noch auf deine Mindwalking-Session von Dagas. Waren auch Suggestivfragen dabei?
Nein, überhaupt nicht. Also, ja, völlig berechtigte Frage, Dagas. Und ich habe da, also ich habe da ziemlich Schiss gehabt davor. Sag ich ganz ehrlich, was wird da passieren? Ja? Was lasse ich mir denn da ein? Ne? Aber zum einen, ich habe, glaube ich, einen recht sehr guten Draht zum Ulrich und auch zu mir. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das funktioniert. Und also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er mich da lenkt, sondern er schaut dann halt, wo reagiere ich?
Und das und greift
da,
er dann auf.
Aber ne? Da ist jetzt nichts, also da ist wirklich in meiner Erinnerung jetzt nichts gewesen, wo er irgendwas gesagt hätte, war es vielleicht so? Nein, nichts davon, sondern er hat einfach nur weitergefragt, okay, wie war das? Und dann geschaut, was sage ich, wie baut sich dann Spannung auf oder ab oder wie reagiere ich jetzt auch? Ja, also es gab dann Stellen, sage ich mal, wo man kein Mindwalking mehr braucht. Ja, wenn ich einfach komplett übergehe, dann ist klar, okay, da ist jetzt was. Ja, braucht man keinen Widerstand messen. Aber es gibt dann andere Sachen, wo es eben einem selbst nicht so bewusst ist. Und mir ist dann schon oft aufgefallen, dass ich dann was sage und sage, naja, das hat ihn nicht interessiert, obwohl ich mal gedacht habe, naja, das ist jetzt aber schon interessant. Na, war jetzt dann nicht so wichtig, weil ich offenbar nicht darauf reagiert habe. Weil das Ganze hat natürlich den Hintergrund, dass du was für dich mitnehmen kannst oder dass du da was los wirst. Ja? Das ist das Ziel und nicht da irgendwelche lustigen Geschichten sich auszudenken über irgendwelche DC-3s, die abstürzen, wann auch immer. Ja? Sondern, dass du da Dinge über dich rausfindest und die dann irgendwie ziehen lassen kannst. Ja? Das ist der Zweck von dem Ganzen. Und dahin gehen eben auch die Fragen. Und es war dann oft, okay, jetzt fragt er bei dem, fragt er jetzt weiter. Und dann habe ich zuerst nicht gewusst, naja, es kam mir dann langweilig vor. Und dann plötzlich merke ich, okay, nein, wenn ich da jetzt näher drüber nachdenke, ja, dann kommen schon wieder Bilder oder andere Gedanken. Und dann plötzlich weiß man, okay, deshalb hat er da weiter gefragt. Ne? Aber ich glaube, dass er unglaublich gutes Gespür hat natürlich. Ich meine, der macht das seit Jahrzehnten. Ganz klar.
Ja, spannend.
Ja, absolut.
Mimi meint, Dagas, ruf an und erzähl deine Geschichte.
Ja.
Aber wir haben einen Anrufer.
Wir haben einen Anrufer und zwar einen alten Bekannten. Hallo.
Hallo, hier ist Stefan. Ich wollte mich auch mal wieder melden.
Hi Stefan.
Hallo.
Ja, lange nichts gehört. Ich glaube, die letzte Sendung war Utopion, wo ich dabei war.
Ja.
Im Februar.
Ja. Und weißt du, das ist lustig, dass du anders, weil die Sabine möchte nämlich über ihre erste über ihre erste Remote-Viewing-Session auch was erzählen.
Ah, okay. Ja, steht hier auch.
Ja, also genau. Vielleicht können wir das ja gleich mit dir dann behandeln, weil, ich meine, du bist ja der absolute Spezialist. Ne?
Ja, gerne. Ja, was wollte ich erzählen? Also es ist ein wandlungsreiches Jahr.
Wirklich? Okay. Muss man gerade aufhören. Aber danke, jetzt was du sagst.
Ja, jeder geht so seines Weges. Es geht halt um Selbstentfaltung, es geht um Selbstverwirklichung. Und ja, bei mir ist es halt jetzt so, dass ich irgendwann demnächst umziehen möchte. Also auch wahrscheinlich in die Schweiz, wenn das klappt. Und ja, dort das Remote-Viewing-Thema weiter ausbauen möchte. Wir haben ja immer so Optima-Sessions, wo man schauen kann, für welches Thema oder für welche Beschäftigung ist welche Gegend am geeignetsten, um das zu machen. Oder wo man auch selber am meisten aufblüht. Und ja, da hat sich halt vieles ergeben und ist jetzt auch vieles angelaufen, sage ich mal. Ja, und das Interesse an Remote-Viewing, das ist auch enorm gestiegen dieses Jahr bei mir. Also ich habe sehr viele Interessenten. Ich komme auch kaum noch zu irgendwelchen Projekten, weil es halt meistens Rechercheaufträge sind, Online-Ausbildungen und so weiter. Und ja, also sehr beschäftigt auf jeden Fall. Und auch ein paar interessante Sachen erlebt, also abseits von Remote-Viewing dieses Jahr. Ich war bei einer Seance von Kai Mügge, war hier auch schon mal zu Gast.
Sehr interessant. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, also das war jetzt nicht so ergiebig wie ja, manche andere Seance, weil es war halt unglaublich heiß auch dort, wo das stattfand und so. Aber es gab ein paar sehr interessante Phänomene. Und ich habe das halt so erlebt, also es war eine sehr große Runde an Sittern, so heißt das ja, also die Leute, die in dieser Sitzung teilnehmen. Und dort war es dann halt so, dass man sah halt, es wird ja abgedunkelt erstmal komplett. Und es gibt so gewisse Fokusobjekte für die Geister sozusagen, die dann mit so Leuchtpunkten beklebt sind, also dass man sieht, falls sich was bewegt oder so. Und dann fing es tatsächlich irgendwann an, dass Leute halt Berührungen gefühlt haben. Und man sah so vereinzelte grüne Lichtblitze im Raum aufblitzen. Und irgendwann fingen diese Gegenstände an, sich zu bewegen. Also das waren so, also erstmal war da eine Trommel, die fing an zu trommeln. Und dann war da so ein kleines Tamburin aus Holz. Und das fing an, sich zu bewegen. Ist teilweise auch unter meinem Stuhl gerutscht. Und dann fing es an zu schweben. Und ist da durch den Raum geschwebt. Und wie gesagt, du sahst halt in diesem Stadium nur die Leuchtpunkte. Hinterher macht man dann halt ja vorsichtig etwas mehr Licht, so ein bisschen Rotlicht. Und ja, das war halt sehr spannend. Und weil, also es war überhaupt nicht gruselig oder so, es war aufregend, aber es war eine sehr positiv geladene Atmosphäre halt. Also es klingt jetzt so abgefahren, da fliegen Musikinstrumente um einen herum. Aber es war halt ja sehr spaßig irgendwie sogar. Und ja, das, also ist vieles passiert. Musikinstrumente sind rumgeschwebt und eine Bekannte von mir, die hat jetzt auch einen Remote-Viewing-Workshop gemacht, letztens bei mir, die war auch dabei und die hatte zum Beispiel ein Erlebnis. Sie hat so gedacht, als die Musikinstrumente dort rumschwebten, sie möchte, dass das quasi, dass das Tamburin, was da schwebte, zu ihr kommt. Und genau in dem Moment wurde das Tamburin geworfen, genau auf ihren Schoß. Aber sie hat es nur gedacht quasi, also nicht gesagt.
Ja, und das ist für denjenigen, der sowas erlebt, dann schon irgendwie, man kann dann immer das rationalisieren und sagen, ja, die haben dann irgendwelche Fäden oder, weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Aber wenn man dann was nur denkt und das reagiert auf dich, dann wird es zunehmend schwieriger, das genau, zu erklären. Und kurz noch für jeden, der jetzt nicht genau weiß, wer du bist, also das ist Stefan Franke, alias Wingman und Academy of Mind und so weiter, gibt es viele Sendungen im Archiv. Ein deutscher Remote-Viewing-Veteran, kann man inzwischen sagen.
Ja, so 12 Jahre ungefähr jetzt schon.
Okay, aber angehender Remote-Viewing-Veteran, kann man sagen.
Ja, ja, also das wurde dann ja noch abgefahrener. Also, wie gesagt, das Ding kam quasi auf ihren Gedanken hin zu ihr geflogen. Das war dann so ihr persönlicher Beweis, dass da wohl was sehr Interessantes abgeht. Man kann natürlich immer so skeptische Erklärungen finden. Es ist dunkel, da krabbelt vielleicht einer rum und hält diese Sachen fest und bewegt die dann. Wobei das schon etwas schwieriger wird, wenn dann so ein Ding unter deinem Stuhl geschoben wird. Also es muss dann schon eine sehr kleine Person sein, die dann da irgendwo rumkriecht. Und ja, dann wurde es aber so, da gab es später so eine ja, lumineszierende Platte, also einfach so eine Leuchtstoffplatte, die am Boden lag. Konntest halt nur diese Platte leuchten sehen. Und auf einmal manifestierte sich da so etwas wie eine ja, schummrige, nebelige Hand, die auf diese Platte hinabging. Das kam auf den Blickwinkel an. Also ich habe die ziemlich gut gesehen, andere haben die gar nicht gesehen. Und dann sah man plötzlich sowas wie Schatten von kleinen Fingern, die diese Platte berührt haben. Und dann haben die angefangen, diese Platte im Kreis zu drehen. Und das war sehr merkwürdig, weil diese kleinen Finger, die sahen aus wie verkleinerte Versionen von menschlichen Fingern. Und andere fanden sogar, dass das so ein bisschen wie so Tierpfoten aussah. So ganz klein irgendwie, also keine Menschengröße. Und es war auch ein Forscher vom Basler Psi-Verein dabei. Der untersucht das wohl dort auch schon seit einer Weile. Und das war jetzt nicht in dieser Seance, aber dem ist es wohl auch gelungen, das kann man auf dem Blog von Kai Mögge sehen, dieses Handphänomen auf der Leuchtplatte mit Infrarot zu fotografieren. Also sehr interessant. Und ja, wie gesagt, es war völlig dunkel, außer diese Leuchtplatte. Und du kannst tatsächlich da diese Finger drauf sehen, die das bewegt haben. Also hochinteressant, was da war. Und ja, dann gab es noch diese Manifestationsfeld oder Apportation heißt das ja, ne? Wenn irgendwelche Objekte auftauchen.
Apporte, ja.
Apporte, genau, ja. Da gab es noch halt das Phänomen, dass ja, er hat dann seine Hände aufgehalten. Und da war halt auch schon Rotlicht, also der Raum war nicht mehr ganz dunkel. Du konntest es halt relativ gut erkennen. Und auf einmal fingen so kleine ja, Kristalle aus seinen Händen zu regnen an. Also die leeren Hände quasi, das hast du dann auf dem Boden fallen hören und auch gesehen. Und dann auch aus den Augen kam was. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Video auf YouTube irgendwo, wo das auch passiert ist.
Es gibt ein Video von Kai, wo aus seinen Augen einige Steine dann purzeln.
Genau,
ja. Was wirklich, ich meine, ja, auch da sagen manche, das kann man alles fälschen, wird schon gehen, aber ja, also irgendwo wird es dann echt, ja.
Ja, und das Highlight war dann, also für mich jetzt, weil ich es halt gut sehen konnte von meinem Platz aus, er hat dann versucht, was Größeres zu manifestieren und da gab es erstmal einen Lichtblitz, aber es kam halt nichts. Dann hat er es nochmal versucht mit mehr Anstrengung, dann kam nochmal so ein Lichtblitz, also zwischen den Händen quasi. Und dann hat man schon irgendwas gerochen, also wie verbrannt war das. Und dann hat er sich noch mehr angestrengt, dann kam noch ein Lichtblitz und aus diesem Lichtblitz ist dann so ein großer Kristall gefallen. Und ja, das war schon recht erstaunlich. Und ich kenne auch einen Bericht von jemandem, der hat erzählt, ja, dass dasselbe schon mal passiert ist, dass da zwei richtige Lichtbögen waren. Also die Hände waren halt weit auseinander und dann gab es zwei Lichtbögen, die haben sich in der Mitte getroffen und aus, also da, wo die Lichtbögen zusammengestoßen sind, ist dann der Kristall quasi aus der Luft auf den Boden gefallen. Und ja, also kann man sicherlich bei einigen Sachen argumentieren, da gibt es auch Zaubertricks, wo man das machen könnte. Also wie man das so, ja, ich sag mal, fälschen könnte. Aber da waren eben auch Dinge dabei, wo das ein bisschen schwierig wäre, jetzt meiner Meinung nach.
Ja, weil es im Chat auch ein Thema war und weil ich mir selbst die Frage auch schon vorhin gestellt habe, ich glaube, es war eh schon einmal auch erklärt worden, warum das eigentlich im Dunkeln alles passiert. Kannst du dazu was sagen?
Also soweit ich weiß, ich habe mich jetzt noch oberflächlich mit der Thematik befasst, aber soweit ich weiß, hat das irgendwas mit den Sinnen zu tun. Also wenn es stockdunkel ist, dann werden unsere Sinne halt feinfühliger, dass man eben auch diese Berührungen besser mitbekommt und so. Deshalb sollen diese ja, Spukphänomene halt auch in der Nacht häufig passieren. Das hat nichts mit der Nacht zu tun, sondern einfach, weil es dann ruhiger ist und ja, weitere Sinnesreize oder Sinnesstörungen, die tagsüber so sind, einfach weg sind. Dass man das dann sensibler wahrnimmt. Und es hat wohl auch irgendwas, ich habe mal so eine These gehört, ich weiß jetzt nicht, von wem die kam, das hat irgendwie auch mit der Anzahl der Photonen in der Luft zu tun oder so. Wenn das zu viele sind oder wenn halt zu viel Lichtenergie da ist, dann funktioniert das nicht richtig. Ich habe mal gesehen, es gibt ja diese Skoll Group aus England, die hat das ja ein paar Jahre gemacht. Die haben es wohl dann mit sehr viel Übung tatsächlich mal geschafft, das bei Zimmerlicht auch ablaufen zu lassen. Aber das war wohl sehr schwierig zu erreichen. Also da haben die dann jahrelang dran gearbeitet und haben solche Lichtphänomene dann auch filmen können. Also die dann so durch den Raum geflitzt sind. Wie so Leuchtkäfer sah das aus, nur ein bisschen heller.
Ist aber schon eine interessante Symbolik, oder? Bei Licht funktioniert es nicht. Ne, finde ich.
Kann man so doch. Und so, genau, ja.
Ja. Irgendwie schon.
Also es verdrängt vielleicht einfach diesen Zugang der Phänomene. Ich muss dazu wohl sagen, ich habe das tatsächlich mal als Remote-Viewing-Target bekommen. Also nicht diese Sitzung, wo ich war, sondern eine andere. Und da ging es halt genau um dieses Phänomen, dass diese Kristalle aus den Augen kommen. Und dann gab es noch was, wo sich eine Shiva-Statue manifestiert hat. Also auch so ähnlich wie der Kristall. Und dann gab es noch was mit Ektoplasma. Also Ektoplasma gab es bei uns leider nicht. Das hat nicht ganz geklappt, obwohl sie es versucht haben. Und ja, bei allen drei Eindrücken in dieser Session war es dann halt tatsächlich so, dass das irgendwie aus einer anderen Ebene kommt. Das war dann wie so ein bunter Wirbel. Und jetzt beispielsweise bei dieser Shiva-Statue, das war ein bunter Wirbel. Und dann stülpt sich eine Art Membran um. Und auf dem Weg durch diese Membran manifestiert sich das zu Materie und ist dann plötzlich da.
Also das siehst du optisch so?
Also in der Session, das war dann halt.
Das war die Session, okay, Entschuldigung.
Also du kennst das ja, wie man das so wahrnimmt.
Ja, Stufe 6. Okay.
Und also man beschreibt es ja quasi, wie das abläuft. Ja, und zumindest in dem Fall konnte ich halt keine Fälschungen oder sowas feststellen.
Also du hast, Entschuldigung, das habe ich jetzt vorher nicht ganz mitgekriegt anscheinend, du hast eine Session auf diese Sitzung mit Kai gemacht im Nachhinein.
Also nicht auf die, wo ich war, sondern jemand anders hat mir eine Session gegeben, wo derjenige dabei war. So irgendwie von 2015 oder so.
Okay.
Und ja, da ging es halt um eine Shiva-Statue, um Ektoplasma, was erschienen ist, und halt diese Steine, die aus den Augen kommen. Und also auch bei den Steinen, die aus den Augen kommen, die entstehen irgendwo im Körper und dann wandern die quasi ja, zu den Augen hin und auf dem Weg dahin verhärten die sich erst richtig. Also die sind nicht, die entstehen nicht so direkt hart im Körper, das würde wohl Verletzungen verursachen oder so, sondern ja, sind erst noch ja, so semi-fest oder weich quasi. Und ja, auch das Ektoplasma, also alles ziemlich akkurat beschrieben und dass es wohl irgendwo aus einer anderen Ebene kommt. Und ja, das Medium dann quasi, also das Seance-Medium quasi als eine Art körperliches Portal dient, um das halt ja in unsere Welt hinein zu manifestieren. Das braucht wohl sehr viel Energie, deshalb hat man da diese Sitter und die bauen halt die Energie auch auf, dass das überhaupt ermöglicht wird.
Die Sitter sind also die Teilnehmer von einer solchen Seance.
Und was man dazu halt auch noch wissen muss, wer sich jetzt noch nicht damit so beschäftigt hat, also das Medium, das wird auch die ganze Zeit festgehalten von zwei Kontrollpersonen, dass es auch nicht aufstehen kann und da irgendwas im Raum hantieren kann. Und man muss auch vorher alle Metallgegenstände ablegen und dann kommt nochmal ein Metalldetektor, ob man noch irgendwas hat, damit man da halt ja nichts reinbringt, was das stören könnte. Also keine Geräte oder sowas. Und ja, also sind schon Sicherheitsmaßnahmen dabei. Und ich habe auch gehört, bei früheren Seancen, da war es dann tatsächlich sogar so, also wo man das halt auch ja wissenschaftlich untersucht hat, dass es dann sogar Leibesvisitationen vom Medium gab und so, um wirklich jeden Betrug auszuschließen. Also es war wohl schon sehr streng früher. Ja, und gut, wenn da noch getrickst wird, das stelle ich mir schwierig vor. Also meine persönliche Meinung.
Ja, es sind ja auch Bühnenmagier teilweise haben da an solchen Seancen teilgenommen und konnten also zum Teil wirklich sehr gute, ich habe jetzt keine Namen im Kopf, aber die sollen sich auch alle nicht erklärt haben können, wie man solche Tricks machen könnte. Also sie wüssten nicht, wie man es macht, nachdem sie wirklich selbst dabei waren und gesehen haben, wie das passiert, was da möglich wäre, was eben eigentlich nicht möglich wäre und so weiter.
Ja, und ja, von diesen Kristallen, die da entstanden sind, da konnte sich auch jeder so ein kleines Säckchen mitnehmen.
Das ist immer nett, oder? Dass man dann immer so ein bisschen ein Takeaway kriegt.
Genau, ja. Und also die, die ich habe, die sehen einfach aus wie unförmige Bergkristallstücke.
Also sie haben ja spitze Kanten und so?
Also die ich habe nicht, die sind ganz weich, als wären die geschmolzen irgendwie.
Aha,
interessant. Aber ich weiß nicht, was es für ein Mineral ist. Und dann gab es halt auch die Frage vor der Seance, da ist man halt immer in so einer Fragerunde auch und stellt sich vor und so. Da gab es die Frage von einem Teilnehmer, ob man das denn schon mal zum Juwelier gebracht hätte, um rauszufinden, was das eigentlich ist. Und in einem Fall konnte der Juwelier sich das wohl nicht erklären. Also kannte das Mineral nicht. Und ein anderer Fall, das muss wohl irgendwo in der Schweiz auch passiert sein. Da ist wohl mal bei so einer Seance ein großer roter Kristall entstanden. Und damit ist, also das, was ich jetzt halt gehört habe, damit ist dann der Gast, der dabei war, zum Juwelier gegangen. Der Juwelier hätte gesagt, er wundert sich, warum er nicht mit Bodyguards da ist, weil das war irgendwie ein Rubin, der so 30.000 Schweizer Franken oder sowas wert wäre. Und ja, anscheinend können da auch gewisse Dinge manifestiert werden, die etwas wertvoller sind. Aber ich glaube, zur Bereicherung funktioniert es nicht. Also, aber es ist schon interessant, was da so zustande kommt.
Deswegen ist das irgendwie verbrieft? Weil ich meine, das wäre doch jetzt wirklich ein eindeutiger Beweis, dass das nicht gefälscht ist. Also ich meine, wenn in so einer Seance ein Rubin plötzlich da aus der Luft entsteht, der zigtausende, zehntausende Franken oder Euro wert ist, ich meine, in was für einer Seance war das?
Das habe ich jetzt nur gehört. Das war wohl ich glaube, so das war auch nicht mit Kai Mögel, das war woanders. Nur quasi aus dritter Hand gehört, habe ich das.
Okay. Aber sowas wäre natürlich schon dann ziemlich eindeutig, weil ich meine, wer verschenkt dann einfach in so einer Seance an 30.000 Euro oder Franken?
Eben, ja.
Also, ja, okay.
Da würde man eher denken, dass das so billige Glaskristalle sind, irgendwie aus dem Internet oder so, aber ja, das war offenbar
was. Was sie teilweise ja auch sind. Also, ich meine, Apporte, das wird halt von irgendwo her apportiert, daher transportiert, so die Theorie, und das kann halt irgendwas sein, ja.
Da gab es ja wohl auch mal den Versuch, dass man Mondgestein irgendwie apportieren wollte. Das hat aber nicht geklappt, und die Begründung war, dass quasi der verstorbene Geist, mit dem man da Kontakt hat, sowas schon mal im Leben berührt haben muss, um irgendwie die Energiesignatur davon zu haben. Das heißt, man müsste irgendwie einen verstorbenen Mondastronauten kontaktieren oder halt einen Forscher, der damit hantiert hat. Und ja,
das aber ist dann so die Erklärung. Bei Apporten wird ja etwas, das real existiert, transportiert. Und genau, das entsteht ja nicht. Ne?
Ja, also es gibt wohl beides, so wie ich das verstanden habe. Aber ja, also es gibt auch Teleportation, meinetwegen, wenn man so nennen will. Und es war schon recht eindrücklich, als dieser Lichtblitz kam und dann fiel dieser riesige Kristall da raus, also was ich jetzt gesehen habe. Und ja, also war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Das kann man vorstellen.
Und dann kurz danach habe ich noch an einem CE5-Versuch teilgenommen.
Ach, du hast da die volle Bandbreite gegeben.
Genau, das war so ein Treffen. Also das war alles quasi mit da drin an diesem Wochenende. Und ja, ist nichts Besonderes passiert.
Ich sage ja immer CE5-Events, also wo man einfach dann irgendwo in der Natur ist und versucht, irgendwelche UFOs zu evozieren. Das sind eigentlich Freiluftseancen, oder?
Könnte man so sagen, ja. Und das war halt so, man war halt auf der Wiese, und ich glaube, das ist so eine Methode nach Stephen Greer irgendwie.
Ja.
Mit so Geräuschen auch, also ganz komisch, die angeblich aus Kornkreisen aufgenommen wurden, und das soll angeblich die UFOs anlocken. Ich weiß ja nicht, aber
why not?
Ja, jedenfalls haben wir da halt im Feld gelegen, Sternenhimmel beobachtet, viele Fotos gemacht, und ja, also von dem, was jetzt wir wahrgenommen haben insgesamt, viele Satelliten sind vorbeigeflogen, viele Flugzeuge, weil das ist auch in der Nähe von Frankfurt. Und ja, aber ansonsten nichts Besonderes. War halt aber auch ein schönes Erlebnis, einfach mal da unterm Sternenhimmel zu liegen und zu beobachten.
Ja, das sollte man sowieso öfter machen.
Ja, definitiv. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Remote-Viewing-mäßig, sehr viel Interesse, sehr viele Aufträge, sehr viele Ausbildungen, und deshalb kommt halt nicht viel anderes momentan. Aber ja, es läuft auf jeden Fall.
Das freut mich zu hören. Mhm. Wollen wir vielleicht auch ein bisschen über Sabines ersten Versuch sprechen, Stefan? Hast du Lust?
Gerne.
Sabine, erzähl mal.
Ja, also ich weiß nicht, ob du den Markus Eisenhut kennst.
Ja, den kenne ich.
Genau.
Utopianer sozusagen.
Nachdem ich einen Workshop versäumt habe letzten Sommer, durch ein Missgeschick meinerseits, habe ich dann netterweise, hat der Markus dann irgendwann im Frühling, Frühsommer Kontakt zu mir aufgenommen und hat dann eben mir angeboten, das mit mir zu machen, so eine Session. Und genau, das war mein erstes Mal. Und ja, wie soll ich sagen, es war äußerst interessant. Also es ist jetzt unterm Strich natürlich überhaupt nicht so gewesen, dass man da vor allem anhand der Zeichnungen irgendwas klar erkennen hätte können. Maximal, wenn man die Zeichnungen alle zusammennimmt und dann im Endeffekt mit dem Target, mit dem Foto vom Target, das der Start der Apollo 11 Rakete war.
Ach, das, ja. Das kommt aus meinem Target-Pool, glaube ich.
Genau. Also so das Klassische, nicht, wo die Rakete da am Himmel ist und dieser Schweif von gelb-orangen Auspuffgasen, Feuer und so weiter zu sehen ist. Das war das Target. Und Ja, wie gesagt, also die Zeichnungen, ich bin ja überhaupt keine Zeichnerin, also sowieso nicht. Und das war sehr schwierig in meinen Augen. Mit den Beschreibungen bin ich schon eher hingekommen. Also es haben sie zumindest gewisse Dinge, also Eigenschaftswörter und so immer wieder wiederholt, ja. Natürlich aber auch andere, ja. Immer überlegt, man müsste mal wirklich einen Leuchtstift hernehmen und die tatsächlich rausstreichen und schauen, wie viel tatsächlich jetzt auf das Target zutreffen und wie viele andere eben nicht auf das Target zutreffen und das dann irgendwie in ein Verhältnis setzen vielleicht. Ich weiß nicht, wie ihr da vorgeht. Macht ihr solche Checks irgendwie selber, dass man so ein bisschen sieht? Weil man neigt ja dann dazu, natürlich die Dinge zu sehen, die richtig sind oder die zutreffen, und das, was nicht zutrifft, blendet man dann eher aus, vermutlich?
Ja, also ich habe so Excel-Tabellen, da kann man das dann, also die Farben, Oberflächen und so weiter, kann man dann alles eintragen, was halt übereinstimmt und was nicht, und dann kann man das so ein bisschen auswerten. Mhm. Aber ja, das sind ja auch Übungssessions, also dass man versucht, eben einen Fotoinhalt zu beschreiben. Beim operationalen Viewen, da geht es ja dann eher um ganz andere Fragestellungen. Und ja, die bestätigen sich dann halt anhand dessen, wie es eintrifft. Also gerade so Zukunftssessions oder Optima oder so Wirtschaftsdinge und ähnliches. Oder meinetwegen auch Archäologie, man beschreibt etwas und dann wird es halt so vorgefunden oder und so weiter. Oder Raumsonden, die zu anderen Planeten fliegen. Und dann viewt man halt, bevor die Raumsonde dort ankommt, viewt man halt diesen Planeten und schaut dann, ob die Sonde das dann bestätigt, was man dort schon...
Das ist natürlich wirklich super, ne, weil da kann man dann wirklich doppelblind, weil das kann niemand wissen. Ne?
Das kann niemand wissen, und das ist ja auch ein ganz klassisches Experiment. Das hat ja Ingo Swann schon 1973 gemacht, als er gerade anfing, die Technik zu entwickeln. Und er hatte halt den Jupiter bekommen als Target, weil zu der Zeit die Voyager-Sonden dorthin unterwegs waren. Und dann hat er einen dünnen Ring um Jupiter beschrieben. Und das wusste man damals noch nicht, dass der Jupiter auch ein Ringsystem hat.
Ja.
Konnte man von der Erde aus nicht sehen. Und ja, das hat dann die Voyager-Sonde etwas später dann tatsächlich bestätigt.
Mhm. Absolut also, faszinierend. Ja, it's on the record. Und ich habe Sabines Protokoll habe ich gesehen. Sie hat es mir gezeigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann... Mein erster Tipp was war mein erster Tipp?
Das Formel-1-Auto.
War es ein Formel-1-Auto, genau, weil wegen der Auspuffgase und dann, du beschreibst ja auch die Stimmung dort und so weiter.
Genau, das war dann das Eindrücklichste, da möchte ich dann eh noch ein bisschen drauf eingehen.
Und das
Aber es waren so, das Metallische ist immer wieder vorkommen, das heiß, rot, abstrahlend, Energie, laut, also Geräusche, laute Geräusche, Geruch nach Auspuffgasen.
Also beim dritten Mal habe ich es dann erraten übrigens, nachdem du mal ein bisschen Erläuterung gegeben hast, was du da gefühlt hast, also es war jetzt so, aber wenn wir jetzt wirklich wissen, was das Target ist, war jetzt dieses Viewing natürlich, hast du nicht brauchen können, ist ja klar. Aber der Punkt war, es war, und ich finde noch viel einprägsamer als bei meinen Viewings, und es war der erste, also ich vermute eh, dass du da sehr talentiert bist. Also meiner Meinung nach jenseits von durch Zufall möglich. Mhm. Also da waren so viele Dinge im Endeffekt schon dabei, wo du genau beschreibst, auch die Stimmung dort, dass alle dorthin wollen und alle sind so aufgeregt. Also die Kombination ist eindeutig sehr, sehr passend auf dieses Target, auf den Start der Apollo 11. Und man muss sich halt vorstellen, es kann alles sein. Also ich habe zum Beispiel einmal einen Kolibri gekriegt als Übungstarget und solche Dinge. Es kann alles sein, ja. Und wenn dann Beschreibungen kommen wie orange, heiß, ja, Auspuffgase, so ist das halt beschrieben, aber ja, dieser eindeutig jetzt eigentlich mit dem zu tun haben, was du da jetzt als Target bekommen hast, mit dem zu tun haben, mit dem eben diese abstrakte Zahlenkombination, die du quasi als Trigger kriegst, zu Beginn verknüpft worden ist, also ich nehme an, du hast dieses Target erstellt, Stefan, und da brauchen wir jetzt nicht so im Detail, jetzt das kann man alles nachhören. Wir haben über Remote Viewing, glaube ich, über die Grundlagen sehr viele Sendungen auch gemacht, wo man das alles genau aufgedröselt kriegt, wie das dann eigentlich funktioniert. Aber das Wichtige ist eben, der Viewer weiß natürlich nicht, was er viewt, und manchmal auch, glaube ich, der Monitor nicht.
Doppelblind.
Genau, also das gibt es tatsächlich auch, ne? Also das wäre so eine Frage von mir, ja.
Dass das also keiner
in,
weiß?
In der Regel macht man es einzelblind. Also der Viewer ist blind, der Monitor kennt das Target. Aber der Monitor darf dann auch nur die Daten verwenden bei seiner Befragung, die der Viewer schon erbracht hat. Also er darf nichts suggerieren, genau. Und nichts hinzufügen.
Auf das habe ich nämlich besonders geachtet. Es sind absolut keine Suggestivfragen gekommen vom Monitor.
Also da.
Ja. Und doppelblind, Martin, das... Ja, also doppelblind, das ist dann eher so der Versuchsaufbau im Labor quasi. Da gibt es dann sogar dreifach blind, also dass das Target von einer dritten Person gegeben wird, die überhaupt nichts mit dem Laborteam zu tun hat. Das hat man tatsächlich auch am Anfang so gemacht, um da alles auszuschließen, also alle Mogeleien auszuschließen. Mhm. Und also es geht ja eigentlich, im Remote Viewing geht es ja darum, dass man neutral Rohdaten generiert. Und dass man den Verstand quasi so weit beschäftigt hält oder so weit herunterfährt, dass man keine analytischen Überlagerungen bekommt. Mhm. Also dass man vom Verstand her jetzt nicht sagt, okay, da ist irgendwas mit Abgasen und da kommen ganz viele hin und die sind aufgeregt, freuen sich darauf oder so. Dann sagt der Verstand vielleicht, oh, das könnte ein Autorennen sein. Aufgrund dieser wenigen Rohdaten halt. Mhm. Aber das ist dann vom Verstand her. Und diese Verstandesinterpretation, Assoziation besser gesagt, da geht es halt darum, genau diese, also nicht diese weiter zu verfolgen und die auch zu entschärfen in der Session und dann einfach weiter neutrale Rohdaten zu generieren.
Das ist mir dann relativ am Anfang passiert, dass eben durch die Beschreibungen wie heiß, es strahlt ab, die Farbe rot-orange ist dann natürlich ein Lagerfeuer, also als Bild vor meinem inneren Auge aufgetaucht, das dann einfach nicht mehr weggegangen ist. Und das war dann der Auftrag, dass ich das mitteile, wenn sowas passiert. Das habe ich dann gemacht und dann hast, wie nennt sie das, analytische
Überlagerung. Oh, ja, eine analytische Überlagerung.
Genau, und das hat dann, also war dann, die Frage ist dann gekommen von Markus, ob es auch noch etwas anderes gibt, was so ausschauen oder so beschrieben werden kann, ja, mit heiß und orange-rot und strahlt ab und so. Ja, natürlich, ne, gibt es andere Dinge auch. Und so löscht man das dann quasi wieder, gell?
Genau. Und ja, darum geht es dann tatsächlich. Also auch diese Kunst zu erlernen, den Verstand einfach nicht, wie sagt man, die Deutungshoheit übernehmen zu lassen. Und so ist das Protokoll ja auch designt. Du beschreibst ja in Stufe 1 auch immer den Linienverlauf. Und das dient eigentlich schon dazu, den Verstand so zu beschäftigen oder so zu überlasten mit analytischen Tätigkeiten oder seriellen Tätigkeiten, dass er danach zumindest für eine kurze Weile so lange ruht, dass man die außersinnliche Wahrnehmung halt ungefiltert öffnen kann. Also diese Schwelle wird herabgesetzt sozusagen. Mhm. Das ist die ganze Funktion dieses Protokolls eigentlich.
Mhm. Und was im dann noch sehr interessant war, oder für mich eigentlich das Spannendste dran war, das war dann ganz am Ende, wo dann diese ganzen Beschreibungen noch einmal kommen, eben mit den Farben den und so weiter und auch das Ziel des Targets, wie sich die Menschen dort gefühlt haben oder fühlen mit dem Target oder am Target, wie ich mich fühle und so. Und das war eigentlich das Beeindruckendste für mich selber, weil da war ganz klar, ganz starke Emotionen. Also ich war richtig die Aufregung der Menschen gespürt, ja, und diese freudige Erwartung. Also ich habe dann gesagt, so in Erwartung von etwas. Sie sind da irgendwie alle zusammengekommen, um irgendwie so eine Art Party zu machen. Ja, ich meine, Party war es natürlich im Endeffekt nicht, aber es war einfach ganz spürbar, dass das wirklich sehr viel Aufregung, positive Aufregung verursacht hat bei den Menschen. Das habe ich ganz klar gespürt. Und dann aber auch noch eine Formulierung, wo mir der Tarek dann jetzt, wie wir uns das genauer angeschaut haben gemeinsam, eine Formulierung war, das Ziel des Targets, es soll uns zueinander bringen. Und Tarek, hast du vielleicht
ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, mit Kennedy und so weiter. Und Kennedy wollte ja ursprünglich diese Aktion gemeinsam mit den Russen machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Also er wollte eigentlich, dass sie quasi das gemeinsam machen. Und da war natürlich der ganze militärisch-industrielle Komplex extrem dagegen. Ja. Also, und da gibt es auch viele, die dann sagen, das war vielleicht dann so der letzte Stein des Anstoßes, dass wir gesagt haben, den können wir nicht mehr. Aber das ist mir einfach dann spontan dazu eingefallen, ob das jetzt wirklich so ist. Aber das hätte eigentlich, war die ursprüngliche Intention somit von Apollo, dass wirklich die Welt, also dass diese beiden Supermächte dann sich mit so einem Hightech-Unternehmen, was ja auch unglaublichen Prestigewert hat, ja, und so weiter, dass sie das gemeinsam machen. Ja, das hätte einen riesigen symbolischen Wert gehabt und wer weiß, wo wir da wären. Also,
yes, das hat man ja, das hat man ja dann kurz, also kurz nach den Apollo-Flügen hat man das ja auch gemacht, also im kleineren Rahmen. Da gab es ja dieses Apollo-Soyuz, also ja, wo Apollo-Raumschiff mit einer Soyuz gedockt hat.
Ja, aber natürlich die Mondlandung als gemeinsames Projekt durchzuführen, wäre natürlich schon ein viel stärkeres Signal gewesen, glaube ich.
Ja.
Ist nicht passiert. Mhm.
Ja, na, ja, aber alles in allem auf jeden Fall sehr, sehr spannend und interessant und hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
Mhm. Ja, also ich glaube, Bernhard bietet das inzwischen auch an über Magieschule. Also wenn das jemand in Österreich mal probieren möchte,
genau, ja,
da geht das dann auch.
Ja, also du hast es bei Martin Eisenhut gemacht und ja, also man kann ja auch dann Utopia, also in Graz zum Beispiel oder Wien kann man kontaktieren, genau. Mhm. Aber ihr macht es auch über Skype und so, also es geht ja.
Genau, also ja. Zoom, Skype geht alles, also je nachdem, was man gerade so hat. Bei Zoom ist es ja jetzt so, dass wenn man nicht die Premium-Version hat, dass auch Zweiergespräche nach 40 Minuten enden.
Oh ja, das habe ich leidvoll erfahren müssen. Deshalb habe ich jetzt Zoom quasi als Bezahlding. Aber dafür kann man auch rein anrufen. Das ist super. Und wir haben da jetzt sogar einen in der Leitung, der da gerade rein anruft.
Ah, okay. Dann.
Naja, kein Stress. Ja. Ja. Aber
ja, also zum Thema Zukunftsprojekt vielleicht noch. Also da gab es ja jetzt nicht so viel Neues. Den neuesten
Stand. Also da gibt es mehrere Sendungen. Eine neue Zukunft 10 heißen die. Und dann Leben in der Utopie war irgendwie so der vorläufige Höhepunkt des Ganzen. Und daraus wieder ist auch Utopion entstanden und so weiter. Also es geht einfach um eine Zukunftsschau, die ja da unglaublich aufwendig mit, ich weiß nicht, 20 Viewings, glaube ich, oder so, gemacht habt. Und jeder, der selbst schon mal Remote Viewing gemacht hat, weiß, wie anstrengend so eine Viewing-Session ist, hab sie, oder? Ist man da nicht ziemlich geschlaucht am Ende? Also ich war da immer.
Oh ja, ich denke, das können die Seminarteilnehmer so nach 3 Tagen auch bestätigen, wenn man dann jeden Tag jeder 3 Sessions gemacht hat. Also die sind erstmal platt.
Ja. Und das war so auch so ein eigenartiger Bewusstseinszustand, also fast so ein bisschen ein tranceartiger Zustand. Kannst du das irgendwie auch?
Das ist, also es kommt drauf an. Es gibt ja auch, also das kann von ganz oberflächlich gehen, dass man einfach so weiß, was dort ist. Also man beschreibt, man hat einfach plötzlich ein Wissen. Zum Beispiel, da ist jetzt was Heißes, Rotes, wie ein Abgasstrahl und so. Das kommt dann einfach. Es kann aber auch tiefer gehen, dass es fast, also schon bilokal wird, dass man mit der Wahrnehmung sehr stark im Tage drin ist. Da gibt es ja auch so vereinzelte Fälle, was ich mal erlebt habe zum Beispiel. Da hat mir jemand ein Target auf dem Mars gegeben. Ich glaube, es war dieses Mars-Gesicht. Und da habe ich dann schon in der Stufe 1 ja so Zustände bekommen. Ich hatte das Gefühl, ich müsste hyperventilieren. Mein Kreislauf ist irgendwie abgesackt und alles. Und das war so ein Gefühl, als wenn man nicht genug Luft kriegt. Obwohl das natürlich, ja, die Luft ganz normal war im Zimmer. Und ja, da hat der Körper oder das Nervensystem hat halt durch die Bilokation auf die Mars-Umgebung reagiert. Also sowas kann tatsächlich passieren. Und das hat auch ein paar Stunden gedauert, bis ich mich davon erholt hatte. Also ich musste die Session abbrechen tatsächlich. Gibt es auch einen Artikel drüber. Und aber da gibt es halt auch Methoden, wenn sowas passiert, wie man da auch jemanden rausführen kann oder sich selber rausführen kann. Also dass man quasi die Inhalte des Targets aus seinem eigenen System wieder entfernt, sozusagen. Also so ein Detoxing quasi. Ja, und das ist gerade Stichwort Alien-Targets und so. Das ist ja nicht nur so, dass man da auch hinschaut, sondern die schauen ja auch manchmal zurück.
Da wird es dann echt schräg, gell?
Genau, ja. Und da sollte man solche Techniken auf jeden Fall schon beherrschen. Mhm. Also meistens geht's gut. Meistens sind die halt nur erstaunt, weil offenbar erwarten die das nicht von Menschen. Manchmal sind sie genervt und schmeißen einen raus sozusagen aus dem UFO. Und manchmal dann bemerken sie einen auch nicht. Also ich hatte schon mal eine Session, das war dann, als wenn man auch Menschen in einem Target wahrnimmt, also die haben halt nicht gemerkt, dass wir da geviewt haben. Aber das kommt immer wohl auf die Fähigkeiten der jeweiligen Wesen an. Das kann natürlich auch genauso mit nicht physischen Wesen passieren.
Ja, ja, spannend und das ist super, weil gerade wie wir über Sabines Viewing reden wollten, rufst du an. Nette. Gibt es da was du loswerden willst? So, was als nächstes?
Also vielleicht zum Thema Zukunftsprojekt, genau. Academy of Mind und so. Also die Academy of Mind, die wird gerade umstrukturiert. Da gibt es ein paar technische Probleme, also nicht wundern, wenn man da nicht auf die Seite kommt. Aber man findet im Prinzip alles von der Arbeit von uns auf signallinie.info auf dem Blog. Und ja, da hat sich auf jeden Fall auch viel erweitert. Und zum Thema Zukunftsprojekt, also es gab jetzt keine aktiven Sessions mehr dafür, aber halt viele private Sessions, also um auch die eigene Zukunft in den kommenden Monaten mal zu beleuchten, auch so Optima. Und da fängt man natürlich auch schon mal ein paar Sachen auf. Und es ist jetzt so, da haben vielleicht einige Zuhörer von gehört, es geistert gerade so ein Gerücht durch die Szene, dass irgendwie morgen oder übermorgen, also am 24. irgendwas ganz Großes passieren soll. Mhm. Also Stichwort Mega-Lockdown mit Militär und so weiter. Und bei manchen klingt das dann wieder wie so ein Erlösungsding. Also dann werden wir befreit, müssen nichts dafür tun und müssen nur zu Hause bleiben und so weiter. Aha. Kennt man ja. Und ja, also wir haben tatsächlich, weil die Gemüter da sehr erhitzt sind, haben wir tatsächlich auch noch heute eine Session gemacht. Und also heute um 12 Uhr sogar noch. Und wir haben jetzt nichts so Dramatisches gesehen. Was wir gesehen haben, ist halt, dass die Sachen, die gerade halt am Laufen sind, im Prinzip sich folgerichtig weiterentwickeln. Das heißt, ja, diese Ressourcenprobleme, Lieferkettenprobleme, Verkehrsinfrastruktur, das wird wohl auch noch ein Problem werden. Ja, dass im Winter vielleicht mal kälter ist diesen Winter, je nachdem. Und ja, also ich glaube in einer Session, also wir haben jetzt nur für diesen Monat geschaut, aber in einer Session, da kam dann nach 2023 oder in 2023, kann man nicht genau sagen, kam tatsächlich auch mal sowas wie Blackout-Eindrücke. Und ja, also es wird die nächsten Jahre wahrscheinlich ein bisschen, ich sag mal so, die typische Vollkasko-Mentalität, die so weit verbreitet ist, die wird hart auf die Probe gestellt.
Ja, brauche ich ja. Kein Viewing, aber ja.
Ich meine, es ist eh blind, das ist, was der Viewer dann bringt.
Ja, ja.
Und ja, aber jetzt so ein Event, das ist jetzt nicht aufgetaucht fürs Wochenende.
Gott sei Dank. Ich habe gedacht, du bringst uns da jetzt die schlechte Nachricht, dass.
Also falls es doch passiert, dann stehe ich natürlich ziemlich blöd da.
Aber dann ist es ja schon
die Viewer und so, aber dann ist auch egal. dann müsste man halt erforschen, warum ist das nicht aufgetaucht. Das wäre dann auch wieder ein Thema. Ich meine, das gibt es ja tatsächlich. Es gibt Timelines, die treten nicht ein. Und es gibt Timelines, da passieren Sachen, die man halt nicht geviewt hat. Also das ist nicht immer fest, also nicht immer alles quasi festzustellen. Und also Stichwort Ed Dames, Killshot und so weiter. Und ja, was wir halt zum Beispiel hatten, es gibt noch eine Timeline aus dem Jahr 2020. Da sind tatsächlich solche Eindrücke aufgetaucht, wie sie jetzt quasi da in der Szene verbreitet werden, dass halt Militär überall ist, internationales Militär und irgendwie ja, einen großen Umbruch macht. Und diese Session ist halt bisher nicht eingetroffen. Das kann jetzt natürlich eine Einstrahlung aus der Zukunft gewesen sein oder es kann etwas aus einer anderen Wahrscheinlichkeit sein. Das muss man auch mal in Betracht ziehen. Oder der Viewer war einfach nicht on target und hat da irgendeine AOL geritten, wie wir sagen. Also ja. Das ist immer eine Möglichkeit auch, ja. So, aber jetzt so, also im Prinzip geht es jetzt im Wesentlichen so weiter, dass das, ja, die Wirtschaft und das Finanzsystem bröckelt und dass dann wohl irgendwas Neues kommen wird. Aber das haben wir ja schon in der Utopäon-Sendung mal angeschnitten.
Mhm. Ja, Geschmacksmuster
fragt, wird es danach, also ich setze dieses danach jetzt einmal unter Anführungszeichen, wieder besser?
Also besser im Sinne, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, es ist natürlich immer sehr gewagt, die ganze Welt zu viewen, weil das ein riesen Datensatz ist. Und der Viewer, der landet dann halt immer so, man hat halt immer so kleine Puzzleteile, die man wahrnimmt und untersucht, aber das große Ganze ist halt schwierig, weil der Viewer wird auch von Dingen angezogen, die er jetzt vielleicht persönlich sehr dramatisch findet oder so. Und wenn man jetzt auf Deutschland schaut zum Beispiel oder deutschsprachiger Raum, da war es jetzt so, dass es so Richtung 2030 gefühlt besser wird und dass man dann wieder vorsichtig optimistisch ist. Also auch mit dem Wirtschaftssystem, Finanzsystem und so. Aber wie gesagt, da gibt es eben auch Dinge, die noch nicht entschieden sind. Das kann man dann auch tatsächlich wahrnehmen. Und ja, wer sich ein bisschen auskennt, weiß ja gerade, welche Konzepte für die Zukunft gerade so gegeneinander antreten.
Schön formuliert, ja.
Ja, und dieses 2030, das habe ich noch so aus der Eine neue Zukunft sehen, glaube ich, noch so in Erinnerung, gell?
Also wir hatten ja ganz früher diese Utopie und Dystopie. Und da ist ja auch vieles, im Prinzip zeichnet sich ja vieles ab, was wir da 2016 schon hatten. Also zum Beispiel dieses Pfandleihsystem, was da wahrgenommen wurde, um 2030. Das erinnert ja auch an gewisse, sie werden nichts besitzen und glücklich sein, so nach dem Motto. Aber das ist halt noch nicht geschrieben, sage ich mal. Und ich denke, von meiner Einschätzung her, das ist jetzt nicht durch viele Sessions belegt oder so, aber ich denke, es wird erstmal auch eine Art Parallelentwicklung geben. Also, dass man halt zentralisierte Systeme anbietet, aber dass es auch zu einem großen Teil der Menschen oder ich sag mal vielleicht ein Drittel oder ein Viertel, dass da auch parallele Gesellschaftsmodelle und Konzepte erarbeitet werden. Also auch neue Finanzkonzepte, Regionalwirtschaft und so weiter. Und ich denke mal, die Menschen werden letztlich das wählen, was am Ende, menschlicher ist und im Prinzip auch das Leben angenehm macht. Oder dem Leben auch die Möglichkeit gibt, sich zu verwirklichen und einen Sinn zu geben. Ja, das ist so meine Einschätzung, momentan zumindest. Neue Daten kann es ja immer wieder geben. Und es ist eine Zeit der großen Umbrüche, ganz klar. Ich glaube, so heißt auch ein gewisses verdächtiges Buch zu dem Thema. auf Deutsch zumindest.
Ja.
Und aber wie diese Umbrüche aussehen, das gestalten eben alle Menschen mit. Und man muss wohl, wie wir das auch in den Zukunftsprojekten immer wieder betont haben, irgendwo zu Hause sitzen und abwarten, dass sich alles zum Guten wendet, wird nicht funktionieren. Also zumindest wird es dann keinen Spaß machen, weil man halt nicht selber mitgewirkt hat. Und ich habe ja schon mal von diesen drei Wirkungskreisen gesprochen. Also man muss bei sich selbst anfangen und sein Potenzial, also sein eigenes Potenzial so gut wie möglich entfalten. Und dadurch wirkt man dann auch schon in die äußeren Wirkungskreise hinein. Und das wiederum ist dann wieder ein kleiner Beitrag zu einer Zukunft, die man dann vielleicht als lebenswert empfindet. Aber man muss tatsächlich vor der eigenen Haustür erstmal kehren. Und das sind halt so Sachen wie, ich meine, die Hilfsmittel sind alle da. Wie du auch gerade gesagt hast mit dem Mindwalking, also dass man da alte Muster, die einen vielleicht ein Leben lang quasi behindert haben, dass man die durch solche Techniken auch loswerden kann. Das sind ja gegebene Möglichkeiten auch. Man muss sie nur mal durchführen.
Du, übrigens, das gibt's ja alles. Ulrich hat, wir haben über viel geredet und unter anderem aber auch über Remote Viewing. Und Ulrich ist absolut der Meinung, dass euch der Mindwalker ein interessantes Hilfsmittel darstellen könnte.
Denke ich auch, ja.
Denkst du auch? Dann melde dich doch bei ihm. Der würde total gerne mal mit Remote Viewing er steht dem auch durchaus ein bisschen skeptisch gegenüber, so was ich mir Erinnerung habe, aber finde es auch sehr spannend und würde es sehr gerne mal probieren und würde das gerne mit euch mal. Also melde dich doch bei ihm. Er ist ja auch im Norden Deutschland. Ich glaube, ihr seid vielleicht gar nicht. Er ist da irgendwo in der Nähe von Hannover, glaube ich, die nächste Stadt bei ihm.
Ja, da war ich sogar in der Nähe letztens für einen Workshop. Ja, aber
also das wäre doch einmal total spannend und das wäre doch auch mal eine interessante Sendung, wenn ihr da mal diese Techniken zusammenführt. Weißt du, was ich meine? Weil irgendwie sind die jetzt, ich kenne jetzt beides, ich finde schon, dass, ich meine, es ist wieder von der Intention, aber was ganz was anderes. Ne? Das eine, da will man irgendwie über sich selbst was erfahren, das andere, da will man irgendwas an. Man kann sich aber auch selbst viewen zum Beispiel, das haben wir auch gemacht. Ne? Ich habe also das einmal gemacht und das war sehr unangenehm, finde ich. Ich meine, ich weiß ja nicht, das war irgendwie so ein Kurzschluss. Aber
ja, da kann man sich auch, also wenn man jetzt eine Session auf sich selbst macht, ohne das zu wissen, also verblindet ist, sich selbst gegenüber, da kann es natürlich auch sein, dass das Unterbewusstsein das merkt und dann gewisse Themen, die man nicht betrachten will, auch blockiert. Deshalb ist es dann immer gut, einen anderen Viewer auf sich schicken, zu schicken quasi. Und das mit dem Mindwalking, also das habe ich jetzt schon länger im Kopf.
Sehr gut.
Und ich habe auch Ich habe auch von ihm das Atlantis-Buch gelesen. Da gab es auch mal eine Sendung.
Ja.
Ich habe auch das Mindwalking-Buch, also das etwas dickere, kam ich noch nicht zu, das zu lesen.
Ja,
das ich finde auch, ja, also ich fand auch diese Atlantis-Erkenntnisse, die fand ich sehr interessant, auf jeden Fall.
Dann melde dich bei ihm. Wirklich?
Ja, werde ich machen. Also ich denke mal, ich bin jetzt sehr voller Termine, aber so ab Anfang nächsten Jahres könnte auf jeden Fall was gehen, ja.
Eine Frage aus dem Chat. Gibt es wieder die Möglichkeit, vor Ort Remote Viewing Kurse bei der AOM zu machen?
Also die AOM, das AOM Hauptquartier, das gibt es in dem Sinne nicht mehr, weil wie gesagt, alle schwärmen so in ihre Richtungen aus und ja, verfolgen quasi ihr Lebensglück. Ja, Coachings wird es vielleicht irgendwann auch wieder geben. Aber momentan sind halt alle so am Umziehen, kann man sagen. Jeder so in seine optimale Richtung. Und ja, mit Remote Viewing geht es dann halt in die Schweiz irgendwann. Und da werde ich dann sicherlich auch ja, mich bemühen, dass es da vor Ort Räumlichkeiten gibt. Da, wo ich jetzt gerade bin, gibt es halt, wie gesagt, keine. Ist jetzt auch ein bisschen kurzfristig, um noch irgendwelche Büros anzumieten oder so. Also mit dem Umzug, das kann halt in den nächsten Monaten schon passieren. Aber ich kann auch zu den Kunden vor Ort kommen, wenn das halt dort geeignet ist. Also es muss halt einen Tisch geben, wo man Sessions machen kann. Es muss ungestört sein, also keine Termine, Anrufe und so weiter. Und ja, das reicht eigentlich auch schon aus. Mhm. Also so vor Ort Seminare beim Kunden, das habe ich jetzt dieses Jahr schon mehrmals gemacht. Also ging sogar schon bis Tirol.
Aha. Spannend. Und wo in der Schweiz wirst du da dann sein? Welchen Kanton oder welche Stadt?
Also wahrscheinlich so in Bodenseenähe, also schon noch in der nördlichen Schweiz. Oder je nachdem, wie sich das jetzt ergibt, weil bürokratisch ist das ein bisschen schwierig, auch wenn man jetzt so laufende Aufträge hat oder mit der Firma, weil in der Schweiz musst du dann im Prinzip, soweit ich das verstehe, dein Unternehmen neu gründen. Das kannst du nicht mitnehmen aus Deutschland in dem Sinne, sondern musst das neu anmelden und alles. Und ja, das ist ein bisschen komplex. Vielleicht ziehe ich auch erst an die Grenze, suche mir da irgendeine Wohnung. Und dann so, ja, wie sich das halt entwickelt, geht es dann immer weiter. Also das ist auch so mein Wunsch dabei, dass ich eines Tages vielleicht so ein kleines Institut aufbaue oder sowas.
Also es kommen da jetzt gerade sehr viele Fragen von Sperber aus dem Chat. Ich versuche das jetzt mal so zusammenzufassen. Du gehst dauerhaft aus Deutschland weg, wenn ich das richtig verstanden habe.
Kommt drauf an, also ich hätte schon gerne, ich sag mal, meinen Wohnsitz dort in der Schweiz und dort habe ich halt auch die interessantesten Remote-Viewing-Kontakte und das ist auch halt von der, ich sag mal, Energie her und vom Mindset her finde ich das sehr passend. Das zeigen auch die Sessions halt, also für das, was ich halt so vorhabe. Aber ich werde dann sicherlich auch ganz oft in Deutschland sein, weil da habe ich auch noch viele Kontakte und Kundschaft diesbezüglich. Also das wird dann, ja, eigentlich... Kein Problem sein.
Okay. Wenn man dann also momentan Remote Viewing bei euch lernen möchte, dann geht das online?
Das geht auch, ja. Mhm. Also es gibt die Online-Ausbildung, die verschiedenen Kurse. Es gibt, wie gesagt, die Vor-Ort-Variante. Also der Unterschied ist, bei der Online-Ausbildung kann man sich das selbst einteilen. Also wie viele Einheiten man pro Woche macht. Ich empfehle mindestens 2, damit halt der Lernfluss gut ist. Und ja, das kann sich dann halt auch über ein paar Monate erstrecken, je nachdem. Und vor Ort ist es halt so, das sind dann Stufe 1 bis 5 der Basiskurs, das sind 3 Tage, aber halt ziemlich 3 intensive Tage. Das geht dann so etwa von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Mit ein bisschen Pause dazwischen, aber es ist schon ja sehr rigoros, sage ich mal. Und ja, das hat beides so seine Vor- und Nachteile. Also Vorteil vor Ort ist natürlich, es kommt viel mehr rüber, wenn man sich gegenüber sitzt und da auch unterhält. Also viel mehr Information fließt als online. Und online hat man eben mehr Zeit. Das sind dann auch Einzelsitzungen. Also vor Ort kann man es halt auch ja, mit mehreren Personen machen. Das hat auch seine Vorteile. Dann kann man nämlich direkt das Monitoring auch lernen, wenn man einen Partner dabei hat. Und ja, wir können bis zu 4, ja, momentan bis zu 4 Personen vor Ort betreuen, sage ich mal, im Seminar. Und online ist es dann halt vis-à-vis. Also dann bin ich dann halt als Trainer und ja, der Trainee dann mit mir in Einzelsitzungen quasi. Aber auch mit Monitoren. Also der Trainee wird dann auch irgendwann Targets erstellen und mich darauf monitoren, dass ich das dann viewe. Dass man auch diesen Part lernt. Der ist nämlich, also das Monitoren, das ist im Prinzip genauso wichtig wie das Viewen und es ist sogar eine höhere Kunst als das Viewen, sage ich mal. Weil das Viewen hat man schnell gelernt, das Protokoll hat man relativ schnell gelernt ist vielleicht ein paar Monate Training auch. Und das Monitoren, die Kunst der richtigen Fragestellung und auch das Target erstellen im operationalen Sinne, das ist dann schon wieder eine Kunst für sich. Also das kann durchaus ein paar Jahre dauern, bis man da richtig gut drin ist.
Mhm. Jemand fragt, gibt es neue Kenntnisse zum Thema, in Anführungszeichen, etwas wird schräg abgeschnitten aus der Sendung Eine neue Zukunft sehen, Teil 2?
Also diese Bewusstseinsmuster, diese alten waren das ja, ne? Also es waren ja so alt, wie Bernhard das damals beschrieben hat in der Session, es waren so alte Paradigmen, alte Gesellschaftsstrukturen, Auffassungen und so weiter, Glaubenssätze. Ja, das sehen wir ja eigentlich die ganze Zeit passieren. Also, dass da sich auch immer mehr verändert in der Richtung, dass die Paradigmen wechseln, aber eben die alten Paradigmen auch ja, sehr wild darum kämpfen, noch zu überleben.
Ja, er schreibt da weiter, es war in der Sendung davon die Rede, dass etwas Emotionales schräg abgeschnitten wird und das Abschneiden danach teilweise bereut wird.
Bereut wird?
Ja.
Habe ich jetzt nicht so in Erinnerung.
Ich auch nicht.
Also er meint sicherlich diese Zeichnung, diese graue Substanz, die da abgeschnitten wird. Das stand, glaube ich, metaphorisch dann für diese alten Muster, also diese alten Paradigmen und so. Und ja, müsste ich mir aber selbst nochmal durchlesen. Aber das hatten wir ja sogar schon in dem ersten Zukunftsprojekt damals, nur noch ein bisschen undeutlicher. Da haben wir ja gesagt, dass in den 2020ern, irgendwie so Mitte bis Ende 2020er, dass da irgendwie ein ja sehr intensiver und entscheidender Zeitraum sein wird, was das betrifft. Ja, und ich denke, das merkt man inzwischen ziemlich gut, würde ich sagen. Mhm. Und ich fand das schön, wie das damals in der Session auch beschrieben wurde. Also es gab eine Session, da hat Bernhard das mit einem Trip verglichen, ein kollektiver Trip.
Die Trip-Metapher.
Die Trip-Metapher,
inzwischen genau. So berühmte Trip-Metapher.
Genau, ja. Und ja, was man halt tun kann, wenn man jetzt selbst nicht so sehr vom Trip mitgerissen ist oder irgendwie einen Horrortrip hat, das haben ja auch viele inzwischen, würde ich sagen, dann ist es halt gut, nüchtern dabei zu sein und ja, einfach ein guter Trip-Sitter zu sein für seine Mitmenschen. Also wenn die das etwas mitnimmt, alles. Und ja, aber das ist halt, so würde es Bernhard formulieren. Das fand ich auch sehr passend mit dem Trip-Sitter.
Also es fragt jemand im Chat, wie funktioniert jetzt also Remote Viewing? Was sind, ob man das jetzt in ganz wenigen Sätzen vielleicht zusammenfassen,
ich kann es versuchen,
können?
Mhm. Also funktionieren im Sinne von die Methodik oder ja,
ich
wie denk, das halt physikalisch oder halt.
Ich denke, es ist die Methode gemeint, aber.
Wobei, es gibt wirklich viele Sendungen, wo das,
ja,
also.
Ausreichend erklärt
ist. Nehmen wir lieber jetzt vielleicht ein paar andere Anrufer noch rein. Weil,
genau, also physikalisch in Anführungsstrichen, das weiß man halt nicht. Da gibt es Theorien natürlich, das ist die Matrix, das ist das Bewusstseinsfeld. Das Universum besteht eigentlich aus Bewusstsein und deshalb kann Bewusstsein auch Bewusstsein anzapfen und so weiter. Aber das kann man halt noch nicht messen, das sind Theorien eben. Und die gibt es eigentlich auch schon seit den 70ern bei dem Thema. Ja, ja. Also falls das auch gemeint war.
Ja, Stefan, alles Gute. Und
ja, danke.
Ich hoffe, wir machen wieder mal was.
Ja, gerne. Also ich melde mich oder du meldest dich vielleicht.
Da gibt es ja auch ein Vergangenheitsprojekt, ne? Das haben wir mal so angedacht. Und
genau,
das würde ja sehr gut auch zur Thematik, die Kusch da aufgerissen hat, passen.
Das stimmt, ja.
Und weiter aufreißt.
Genau, da ist halt noch nicht so viel. Also es gibt einen Artikel auf meinem Blog. Da ist im Prinzip alles drin, ja, was so an den besseren Sessions dabei herausgekommen ist. Aber eine Sendung könnte man sicherlich schon damit füllen. Ja,
ja, dann werden wir mal quatschen, dass wir vielleicht nächstes Jahr eine ansetzen.
Mhm, alles klar.
Okay.
Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viele
danke,
interessante Anrufe.
Ja, danke. Danke. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Ja, ich werde ein bisschen das Feuer wieder anfachen und dann werden wir unseren nächsten Anrufer, der jetzt wirklich schon lange, lange da wirklich ganz brav wartet, den werden wir da jetzt mal reinlassen. Es dauert dann ja immer so ein bisschen, bis er dann wirklich da ist bei Zoom. Das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Nachteil von Zoom. Schauen wir mal, ob er schon da ist. Hallo Anrufer.
Mhm.
Ah.
Hallo.
Und du bist jetzt wirklich ein Anrufer. Ich glaube, zum ersten Mal, dass auf CropFM Open End ein Und kann das sein? Ja, du hast jetzt den Player noch laufen. Stopp den mal. Hallo,
ja,
hörst du mich?
Ja, habe ich auch gerade. Ja.
Okay, passt.
Hallo.
Hallo. Was möchtest du besprechen?
Gute Frage.
Jetzt hast du aber lange Zeit gehabt, eigentlich, dir das zu überlegen eigentlich, ne?
Ja, viele Gedanken.
Okay, nimm mal einen her.
Also gerade Herr Frank, Benny Pump, Remote Viewing, dann kam noch Herr Professor Kusch dazu.
Ja, Doktor aber Kusch, Professor ist er, glaube ich, keiner. Nein.
Naja, okay. Aber eigentlich wollte ich mal den Dreh umdrehen und mal Frau Zankulo fragen, warum sie sich da mit ans Mikrofon setzt.
Womit ich, warum ich was? Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht verstanden.
Warum Sie, Frau Zankulo, sich mit ans Mikrofon setzen?
Ach so, ja, gestartet hat das Ganze eigentlich so, dass der Tarek irgendwann mal mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, an dem Unterprojekt Lagerfeuer innerhalb von Crop FM mitzumachen. Genau. Die Idee einer Call-In-Sendung ist aufgetaucht und so ist es zustande gekommen.
Ich war einfach der Meinung, dass Sabine ideal geeignet ist. Und ich hatte recht.
Ja, ist eine ziemlich verrückte Angelegenheit, ne?
Ja, warum interessiert dich das?
Einfach nur so.
Okay.
Ja, mal umdrehen.
So ist das zustande gekommen, genau.
Ja, aber warum interessieren Sie sich so für so verrücktes Zeug? Remote Viewing, UFOs.
Naja, also nach dem...
Und was ist dann... Ja.
Nachdem ich, der Tarek und ich, wir kennen uns ja schon seit sehr, sehr langer Zeit. Wir sind schon gemeinsam Schule gegangen. Und ich habe natürlich dann irgendwann mal auch begonnen, seine Sendung regelmäßig zu hören. Und ja, das war so irgendwie so auch oft der Anstoß oder die Anregung, mich mit irgendwas dann, was da so besprochen worden ist, einfach näher auseinanderzusetzen und natürlich auch mein eigenes Interesse an gewissen Themen wie Spiritualität oder paranormale Phänomene, auch eigene Erlebnisse natürlich in diese Richtung, die mich dann motiviert haben, mich da näher damit zu beschäftigen.
Ja, eigentlich ist das.
Und warum? Ja, cool. Warum? Also, Sie haben mich jetzt gerade mit Sie angesprochen, glaube ich, gell? Also, wollen Sie auch mit Sie angesprochen werden?
Nein, mein Name ist Jörg.
Okay. Okay. Also, was motiviert dich anzurufen oder die Sendung zu hören?
Das ist eine gute Frage. Eigentlich ist ein Bauchgefühl.
Ein gutes oder ein schlechtes Bauchgefühl?
Eigentlich ein gutes. Also, für mich ist das Universum voller Leben. Ja. Mhm. Und das ist ein gutes. Ja.
Ja.
Auch wenn zurzeit alles irgendwie komisch läuft, aber ja, man kann das Gute drauf machen.
Im Moment läuft es ein bisschen komisch, ja. Und so schnell ist wahrscheinlich keine Besserung in Sicht, keine Ahnung. Ich hoffe.
Ja, wir hoffen das Beste, ja. Aber, mein Gott, man kann das Beste draus machen. Ja.
Ja.
Aber, ja, genau. Und eigentlich wollte ich, ja, wie gesagt, Frau Zankulo einfach mal fragen, warum und wieso sie das nicht irgendwie öfters macht. Sie hat einfach eine eigene Stimme.
Wir duzen
Stimme.
Uns, die Frau Zankulo.
Ja, das, bitte nicht, Frau also, Zankulo.
Ich bin der Tarek, die Sabine.
Ja, und ja. Du bist unser Angewohnheit.
Ja.
Ich weiß, du bist ja auch im Chat ein Herr. Ich sag's jetzt nicht, aber.
Ja.
Oder darf ich deinen Chatnamen nennen?
Ja, genau.
Darf ich ihn nennen, den Chatnamen?
Der Nick, ja.
Der Herr Nick, genau.
Okay.
Du hast ja, genau. Einen Herr und eine Frau. Das ist irgendwie so ein bisschen dein. Ja. Und du hast halt schon geschrieben, ich meine, du hast dich jetzt schon im Chat geoutet, du bist Konditormeister und Koch oder so?
Ja.
Sehr gut. Wahnsinn.
Ja. Das ist ja kein Outen, das ist einfach nur ein Tun.
Ja, aber.
Ja. Und was Schönes.
Absolut, ja.
Ja.
Also soll es tatsächlich einmal zu einem.
Bitte. Also, bitte.
Na, passt schon. Du sprichst. Ich wollte was einwerfen. Soll es tatsächlich einmal zu einem echten Lagerfeuer mit einem echten Crop FM-Treffen kommen, dann organisierst du das Futter für uns alle, oder?
Ja.
Ja, fast.
Ja.
Liegt dir noch was am Herzen? Ja,
wenn es das gibt, dann ist das kein Problem.
Ja, wenn es das einmal gibt, keine Ahnung. Ja. Es wird immer wieder angedacht, auch im Chat, aber ja, also schauen wir mal.
Wir sind alle weit verstreut. Das ist nicht so einfach, sowas zu organisieren.
Ein bisschen das Problem, ja.
Ja.
Gibt es sonst noch was dir am Herzen liegt? Oder auf der Leber oder keine Ahnung.
Wieso auf der Leber?
Weiß
ich
nicht.
Nein, also ich habe keine Geschichte zu erzählen, die irgendwie jetzt irgendwie verrückt wäre.
Ja, aber noch keiner. Danach habe ich nicht gefragt. Aber die Frage ist: gibt es noch was? Sonst nehme ich. Schau mal, ob dann sonst noch wer anruft.
Eigentlich würde ich gerne mal. Eigentlich hast du es ja schon mal erzählt. Du hast früher mit Radio Helsinki oder sowas angefangen, ne? Irgendwie Finnland, Schweden und so weiter.
Nein, das hat nichts mit Finnland und Schweden zu tun. Radio Helsinki ist das freie Radio in Graz. Das hieß einfach so. Es gibt in Österreich ein Gesetz seit dem Jahr 2000, dass eine Frequenz pro Bundesland oder pro Bezirk muss für freie Radioprojekte zur Verfügung stehen, also so Community-Radioprojekte etc. Und Radio Helsinki, die haben das schon in den 90ern gemacht. Ich hatte da auch teilweise mit den Leuten schon Kontakt. Wir haben da mal einen Jingle gemacht in unserem damaligen Tonstudio, so 1991 oder so. Und die sind da wirklich dann mit dem VW-Bus und so einem Piratensender durch die Gegend gefahren, vom ORF verfolgt, so. Die haben sich aber köstlich amüsiert, glaube ich. Und haben einfach Radio gemacht und haben dann eben 2000 diese Frequenz bekommen. Und nachdem ich die schon alle kannte und mich Radio brennend interessierte, weil ich unter anderem ein brennender Art Bell-Fan war, habe ich dann dort mal begonnen.
Ja, okay. Wir hatten ja auch mal so einen freien Fernsehsender.
Genau, so in der Richtung ist es was.
Ja, genau. Ja, da haben wir auch so, ja, da haben wir auch so ein bisschen was gemacht. Also das ist genau so ein Ding.
Genau. Und dann 2015, 16, der Plan war eigentlich von Anfang an, dass ich das irgendwann so im Internet machen möchte. Und dann war irgendwie die Zeit gekommen. Und ja, seit 2016 passiert das auf einer völlig eigenen Plattform. Unabhängig.
Ja, 2016.
Wirklich unabhängig. Ich bin auch nicht von YouTube oder irgendwem abhängig. Ja.
Ja. Abgefahren. Ich habe mir, glaube ich, alle eure Sendungen angehört.
Oh Gott.
Ja, wie gesagt, heute die 490. Ich habe heute schon versucht auszurechnen, Tarek, wie viele Jahre du eigentlich schon die Sendung machst.
Ja, 20?
22.
25, 30?
22.
Jetzt komm, mach mir nicht älter. Ja. Gut, ja, Herr
das
Nick.
Ist sowas von.
Ja?
Und alleine die ganzen Menschen ran zu schaffen, die ganzen Interviewpartner, das muss man erstmal, die Energie muss man erstmal haben.
Ja.
Ja, das ist so genial. denn die meisten von uns sitzen hier rum und hören zu.
Aber ja, Gott sei Dank, welche, die zuhören, sonst
wäre es sicher. Das, ja.
Ja.
Ja, und das ist, und ja. Ja, und das ist auch irgendwie cool. Ja, muss man einfach mal so sagen, weil ihr macht was und wir hören zu und wir haben unsere Sozialhygiene oder wie man das immer nennen will und. Ja, und das ist, ja. Also, meine Güte. Also, okay. Ja, also, Manu, ich bin ein großer Fan.
Danke.
Und, ja, Manu, ja, hallo Beidi.
Und
Frau Sabine Lankuso. Sie könnten gerne ein bisschen mehr machen. Das wäre wahrscheinlich, ja, auch angebracht. Sie haben eine tolle Stimme und Sie haben auch immer wieder tolle Fragen.
Absolut.
Ich habe mir das gerade eben angehört. Mit Herrn Franke und auch mit Benny Pump und. Ja, und das war cool.
Es freut mich. Ja. Aber ich denke mal, vorerst wird es dabei bleiben, dass ich beim Lagerfeuer mitsitze und das
manchmal bist du auch bei Sendungen dabei, ne? Genau. Also wenn es irgendwie
Ulrich da, eben.
Zum Beispiel mit Ulrich.
Mind Walking war ich auch einmal dabei.
Oder auch mit dem
Thema.
Das schwierige Thema mit Marcel Polte, ne?
Genau. Also gelegentlich klinke ich mir dann auch in der Sendung ein, aber das war bis jetzt erst zweimal der Fall.
Ja.
Aber
wird sicher wieder immer wieder passieren. Geben. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und natürlich bei allen Lagerfeuern, das ist sowieso klar. Lagerfeuer gibt es nur mit Sabine.
Ja. Also Marcel Polte, das ist ja wieder Hardcore.
Das war Hardcore, ja. Das ist absoluter Hardcore. Und da habe ich lang.
Lagerfeuer ist ja wieder irgendwie was absolut Banales. Da kann man ja auch wiederum über vollkommen sinnlose Dinge sprechen, die man einfach gerne macht.
Ja.
Genau, das ist deswegen, ja auch die Idee dahinter.
Genau. Keine Themen, freie Themenwahl.
Also, was haben Sie für absolut belanglose Themen, die Ihnen gerade jetzt in den Kopf kommen?
Belanglose Themen, die mir gerade in den Kopf kommen?
Ja, Ihnen beiden. Vollkommen belanglos.
Vollkommen belanglos?
Lagerfeuer.
Na, also die Vorgabe bei Lagerfeuer ist keineswegs, dass es belanglos sein muss. Es kann auch belanglos sein, aber es muss nicht belanglos sein.
Es muss nicht, aber es kann.
Es kann, ja. Klar.
Ja. Und Sie haben immer wieder neue Dinge und immer wieder neue Interviewpartner, die absolut genial sind und aber auch wieder sehr intensiv sind. Und von daher.
Du willst mir inzwischen noch was Entspannendes, oder wie?
Ja, genau. Mal was Entspannendes.
Ich weiß nicht, damit kann ich glaube ich nicht dienen, das ist mir zu langweilig. Aber ich meine, es gibt immer wieder Themen.
Warum denn mal nicht? Warum denn mal nicht langweilig sein? Gerade eben haben Sie eine Stunde mit Herrn Franke telefoniert und Benny Pump und Remutjung und sowas. Und das ist nicht belanglos, sondern das ist eigentlich schon ziemlich krass. Also warum soll man da nicht einfach mal abschalten und einfach nicht mal was Belangloses machen?
Ja, kann man ja machen, aber da muss man ja keine Sendung drüber machen. Dann geht man halt. Ich meine, ich mache andauernd völlig belanglose Dinge auch natürlich. Aber das.
Ich auch. Kartoffelschälen zum Beispiel.
Zum Beispiel. Heute. Ja. Oder sich hinlegen. Aber das ist einfach. Das interessiert ja niemanden. Du kannst ja selbst auch belanglos sein. Du brauchst ja niemanden anderen dazu.
Ja.
Ja, okay. Lieber Herr Nick, wir werden jetzt schauen, wer sonst noch anrufen will. Aber ich danke dir, ich danke Ihnen, wie auch immer, für den Anruf. Okay?
Nehmen Sie noch einen an?
Ja, natürlich. Ja, es rufen andauernd, rufen da Leute an. Und schauen wir mal, wer dann noch reinkommen möchte und vielleicht über Belangloses oder auch nicht sprechen will.
Ja.
Alles klar.
Das wäre meine Alternative.
Okay.
Okay.
Ja.
Dann.
Also jetzt muss ich irgendwie an den komischen Typen denken, der hier von Gott gesandt wurde und so weiter.
Der erste an, oder der zweite, ja, der war ein
zweiter.
Der war schon.
Ah, war schon. Keine Ahnung.
Ja, der war hardcore, aber auf der anderen Seite war er natürlich auch ein lieber Typ.
Ja.
Ja. Okay.
Okay, dann. Tschüss. Hennig?
Gute Nacht.
Gut. Ciao.
Hör zu.
Ciao, ciao.
Okay. Dann schauen wir mal. Wollen wir das Feuer wieder ein bisschen anfachen und schauen wir mal, wer sonst noch heute. Und es hat jetzt ständig jemand über Skype angerufen. Und da ist er wieder. Hallo.
Ja, hi.
Hallo.
Hallo.
Ja, Sebastian hier. Ich nenne mal den Vornamen.
Ja? Mhm.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch zeitversetzt gehört habe. Ich habe jetzt den Player ausgemacht.
Das
dass
ist
ich mich
gut.
Nicht doppelt höre.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das heute gar nicht so gesagt, aber sollte inzwischen sich rumgesprochen haben, den Player muss man auf jeden Fall ausschalten. Da ist ein 7-Sekunden-Delay.
Ah, 7 Sekunden. Deswegen war dieses Hallo plötzlich, während ihr noch gesprochen habt. Okay.
Ja,
ja, ich höre dich seit 2005, daher wollte ich das eigentlich wissen.
Naja, es ist, also diese Call-In-Sendungen sind ja neu. Also neu, also die sind ja erst seitdem ich das mit Sabine mache.
2018. Die 8. Sendung heute, in etwa alle 3 Monate. Ja.
Genau, einmal im Quartal macht man das auf jeden Fall. Genau.
Ja, genau, das war echt ein bisschen plötzlich, weil ich hatte echt schon überlegt, euch anzurufen. Hatte mir dann irgendwie so im Kopf vorgestellt, dass das irgendwann im Dezember wahrscheinlich der Fall sein wird. Aber ihr seid ein bisschen früher. Und ich wollte eigentlich von einer UFO-Sichtung erzählen,
na,
die ich
endlich.
Mal hatte.
Also es warten ja. Schon alle auf die UFO. Es muss ja eigentlich fast bei jeder Lagerfeuersendung zumindest eine UFO-Sichtung geben. Vielen Dank. Bitte.
Ja, wenn die Zeit da ist, ich habe auch 2.
Bitte.
Ja.
Tatsächlich. Das geht auf das Jahr 2011 zurück im Sommer. Kurze Vorrede dazu. Ich habe deine Sendung, wie gesagt, seit 2005 gehört und war diesem ganzen grenzwissenschaftlichen Themenbereich immer so ein bisschen kritisch gegenübergestanden. Ich habe, mit dem Studium fing das irgendwann so an, dass ich da, dachte, das ist alles nur irgendwie so eine Spinnerei in Anführungsstrichen. Also ich stand dem nicht ablehnend gegenüber. Ich war immer interessiert, deswegen habe ich dann auch deine Sendung gehört. Und wie gesagt, manche Dinge fand ich wirklich ein bisschen weird. Also zum Beispiel, dass, Achtung, jetzt trete ich wahrscheinlich einigen auf die Hühneraugen, aber ich sag's einfach mal so, diese ganzen Crop Circles und so, da dachte ich mal so, das ist menschengemacht. So, kommt, hört auf, was reist ihr da hin, was geht ihr da rein, das ist doch...
Ich war da ziemlich oft und ich würde da nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass jetzt, also menschengemacht ja, aber
ja.
Mit konventionellen Mitteln bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ich hatte auch jemanden mal zu Gast, den Mark Pilkington, der mit den Circle Makers sehr eng verbunden ist und der mir versichert, alle sind menschengemacht. Sogar der eine in Milk Hill mit über 609 oder 409 einzelnen Kreisen, der in einer regnerischen Nacht entstand und so. Ich weiß es nicht, aber es ist sehr beeindruckend. Also ich war wirklich oft dort in Wiltshire. Es war immer eine großartige Stimmung. Also ja, keine Ahnung. Inzwischen ist das eh, also das ist alles vorbei. Die Kreise entstehen noch immer, aber ist nicht mehr so wie früher.
Ja.
Es ist nicht mehr so, wie es früher nie war.
Okay. Ja, wie gesagt, ich war also wie gesagt nie wirklich ablehnend. Ich habe das interessiert gehört, auch was du so erzählt hast, was du für Gäste hattest, auch wenn es manchmal wirklich freakig war so, aber es waren auch wirklich wahnsinnig interessante Gäste dabei. Und dann kam das Jahr 2011 irgendwann. Ich habe damals alleine gelebt und ein Freund von mir hat mich gefragt, ob ich nicht einen Hund für 8 Wochen übernehmen möchte, also ich nenne es immer so meinen Gasthund. Den habe ich dann stellvertretend übernommen, weil die Halterin war damals in Therapie oder sowas in der Richtung. Und als der Hund dann da war, dachte ich mir, jetzt hast du ja Verantwortung. Der Hund ist da. Du musst ihm Futter geben, du musst ab und zu mal Gassi gehen mit ihm und dreimal mindestens am Tag. Und somit bin ich eben halt auch vorm Schlafengehen mit ihm rausgegangen. Da war es dann schon dunkel. Und wir haben immer unterschiedliche Strecken genommen, aber an einer Stelle sind wir eigentlich regelmäßig vorbeigekommen. Und zwar war das so ein Feldweg in der Nähe des Waldes. Und ihr hört mich noch, ne?
Wir hören dir gebannt zu.
Okay, weil es so wahnsinnig schweigsam ist gerade.
Ich kann das Feuer ein bisschen wieder machen.
Ja, gerne. Im Hintergrund, ja?
Bitte.
Genau, das war so ein Feldweg in der Nähe des Waldes und das war dann so eine Kurve. Da fuhren praktisch keine Autos. Und da standen wir jede Nacht. Und in dieser Kurve dachte der Hund sich, Mensch, ich muss mal das Feld erkunden oder den Wald. Der rannte dann ins Feld und in den Wald dann meistens auch. Ich habe ihn eigentlich nur noch gehört. Und ich stand dann immer eine Viertelstunde und habe auf ihn gewartet, bis er wieder kam. Und ich habe mich wahnsinnig gelangweilt in dieser Viertelstunde. Ich stand dann da, Hände in den Taschen und habe in die Sterne geschaut und dachte mir, es könnte ja ein guter Gedanke sein, jetzt einfach mal zu gucken, ob da irgendwo ein UFO ist da oben. Ja, und so vergingen dann die Tage und tatsächlich auch die Wochen. Ich habe immer in die Sterne geschaut. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber mir geht es so, dass ich da gemerkt habe, dass ich das relativ selten mache. Ich sitze meistens in irgendeiner Stube vor irgendeinem PC und starre auf irgendeinen Bildschirm. Ja, oder bin mit der Familie unterwegs oder gehe einkaufen oder so. Aber nachts rausgehen und einfach in die Sterne schauen, das mache ich doch sehr selten. Eigentlich nie, tatsächlich. Und das ist mir damals aufgefallen und ich habe das wirklich genossen, da jeden Abend zu stehen und in die Sterne zu gucken. Und da ist auch nichts passiert. Da ist wirklich nichts passiert. Da waren halt die Sterne so. Ne? Manchmal waren Wolken da, manchmal habe ich irgendwelche Satelliten gesehen, die halt ne, in gerader Bahn darüber flogen. Und ich dachte mir, okay, ja, kannst du ja auch sparen. Obwohl, kannst du ja nicht sparen, weil es ist schön. Es ist schön, in die Sterne zu gucken.
Herr Nick würde dich lieben, ne? Banalität, ne? Also na, banal, ja, also Sternenhimmel richtig, ist genau. Nicht banal, finde ich, aber ja.
Richtig, absolut, ist überhaupt nicht banal. Ne? Es ist eigentlich so ein Moment, wo man einfach, auch wenn kein UFO vorbeifliegt, einfach mal denkt, hey, ist toll. Ist toll, dass ich lebe, danke. Toll, dass ich das alles sehen darf. Und ich habe dieses Datum, das habe ich nicht notiert. Es war irgendwann im Juni oder so vielleicht. Es war auf jeden Fall dunkel draußen. Und wir standen da so wie jede Nacht. Der Hund war im Unterholz oder sonst wo. Ich habe ihn halt nur gehört. Und ich guckte dann so nach oben und sah in die Sterne. Und dann habe ich da irgendwo so ein sehr, sehr milchiges, durchsichtiges Licht gesehen. Irgendwie so ganz schwach, was sich bewegt hat. Und mein erster Gedanke war, naja, okay, wieder ein Satellit, schön. Dann bin ich dem gefolgt und plötzlich machte dieses Licht eben halt so eine 80, 90 oder 110 Grad Wendung in irgendeine Richtung.
Mhm. Ein Klassiker.
Richtig, ich wollte vorab auch sagen, das ist eigentlich ein Klassiker, was ich berichte. Trotzdem, für mich war es in dem Moment, hä? Was, hä?
Das Satellit auf Abwägen.
Ja, richtig. Und man kennt das vielleicht, wenn man in die Sterne schaut, man hat manchmal das Gefühl, da bewegt sich was. In Wahrheit bewegt sich nichts. Es ist einfach nur so ein visueller Effekt. So. Das heißt, ich habe meinen Blick dann immer abgewendet, habe ins Feld geschaut, habe wieder in die Sterne geschaut, habe dieses Licht gesucht. Es hat sich aber immer noch bewegt. Und das habe ich bestimmt 5 bis 10 Mal gemacht, dass ich wirklich geprüft habe, ob sich das jetzt wirklich bewegt oder ob es nur eine Illusion ist. Ja, dann habe ich sie also gesehen, diese langsam dahinrollende weiße Billardkugel, die immer wieder abgestoßen wurde von irgendwelchen unsichtbaren Banden. Das ist das einzige Bild, was ich in dem Moment tatsächlich dann auch im Kopf hatte. So, also, ne, wenn ich das irgendwie beschreiben sollte. Mhm. Ja. Und das ging wirklich mehrere Minuten lang so. Also ich, wie gesagt, wir standen da, also ich stand da mit dem Hund immer 10, 15 Minuten, habe gewartet, dass er wiederkam. Ja. Und dieses Licht hat sich die ganze Zeit so bewegt wie eine Billardkugel. Und ich habe mich da schon gefragt, ja, okay, was soll das? Warum bewegst du dich wie eine Billardkugel? Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Es gibt einen Trau-Dein-Augen-Bericht, der ist auf der UFO-Themenseite, der heißt auch irgendwas mit die Billardkugel. Also es gibt einen ähnlichen. Es gibt einen ähnlichen Bericht, der also auch, der hat auch diese Assoziation mit einer Billardkugel.
Ja, genau. Also es war keine satte, weiße Billardkugel, es war sehr, sehr schwach zu sehen. Also ich habe ja wirklich ewig in die Sterne da geguckt und ich glaube, wenn man einfach vorbeigegangen wäre, man hätte es wahrscheinlich gar nicht gesehen. Irgendwann blieb diese Kugel stehen. Und es war wirklich wie in einem, sage ich mal, schlechten Film in Anführungsstrichen. Die blieb einfach stehen und ich hatte den Eindruck, die guckt mich jetzt an. Die merkt gerade, dass sie beobachtet wird. Und dann ist sie in den Hintergrund zurückgewichen, so wie Homer Simpson, der in die grüne Hecke zurückweicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Meme kennt.
Ja, wer kennt es nicht?
Richtig. Und so wurde sie immer blasser, 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 bis ich einfach nur noch Schwärze gesehen habe. Und relativ langsam, also es war nicht so ein Zack-Effekt, so weg. So, nee, es ist wirklich sehr, sehr langsam. Fade out, genau. Ja. Okay, dann stand ich da im Dunkeln und dann kam auch der Hund zurück aus dem Feld und wir sind wieder nach Hause gegangen. Und ich dachte mir, okay, dachte ich die ganze Zeit. Jetzt hatte ich also eine UFO-Sichtung. Okay.
So ist das also. Okay.
So ist das also, genau. Die nehmen einen nicht gleich mit, die stellen sich auch nicht vor, da kommt keiner raus.
Es war ja sehr weit weg, oder? Also, wenn du das für einen Satelliten gehalten hast, war das ja.
Ja.
Keine Ahnung, ne? Ich glaube nicht schätzbar, ja. Aber könnten hunderte Kilometer gewesen sein, wahrscheinlich.
Ja, und ich tue mich auch schwer, da die Geschwindigkeiten einzuschätzen. Also,
ja, natürlich, wenn du die Entfernung nicht weißt, nicht wirklich möglich.
Richtig, ja. Genau. Relativ unspektakulär, aber ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt hat sich mein Weltbild leicht verschoben. So möchte ich es mal sagen. Ja, also in Richtung, okay, das nächste Mal, wenn ich Crop FM höre, dann sage ich nicht gleich,
aha, siehst
nö,
das?
Ist...
Siehst du das? Naja, na jetzt lachst du nicht mehr, gell? Ja.
Nee, lachen hab ich eh nie, ne? Aber
ja.
Ich dachte mir schon so, ja, ich höre den Leuten einfach mal zu.
ist eine gute Idee, glaube ich, wirklich. Wenn ich diese Sichtung dazu gebracht hat, großartig. Mehr geht ja gar nicht. Das ist eher das Beste, was passieren kann.
Ja, richtig, denke ich auch. Und das ist, wenn ich ein Lob loswerden darf für deine Sendung.
Jetzt hör's.
Na, ich weiß, du magst es nicht.
Nein, ich freue mich total. Das ist ja blöd. Ich freue mich natürlich total. Also bitte.
Richtig, es nimmt halt manchmal vielleicht viel Zeit in Anspruch. Da könnte man über Wichtigeres sprechen. Aber wie gesagt, seit 2005 höre ich dir zu. Und
Wahnsinn, das ist echt Lob genug.
Ja, das ist Wahnsinn. Das sind 17 Jahre oder was? Ist, ne? Irgendwie.
Gott.
Wirklich. Und wenn ich mir manchmal so in alte Sendungen, manchmal höre ich mir die an und denke mir, wow, die Stimme ist erstens mal anders. Das heißt, du hast andere Mikrofone inzwischen mal über die Zeit getestet.
Jemand fragt in dem Moment, was für ein Mikrofon ich verwende. Sehr gern sage ich das. Sabine spricht in ein Levit mit einem Röhrenverstärker von Universal Audio und ich spreche in ein Austrian Acoustics A18, heißt das, glaube ich, mein absolutes Lieblingsmikro.
Und der Tarek ist ein absoluter Nerd, was Mikrofone anlangt. Kann ich nur.
Naja, es gibt größere Nerds. Und einen Nifor-Verstärker, auf den ich sehr stolz bin. Ja.
Ja, muss ich mir merken, auf jeden Fall. Ich habe hier so ein Rode NT2A irgendwas.
Aber du hast auch schon ein Kompliment aus dem Chat bekommen, dass es sehr gut klingt.
Danke.
Ah.
Ah, du klingst sehr gut
ja,
auch. Ja, genau.
Das ist
du klingst
schon gleich ja, nach, dieses, nach dem reinen.
Dieses Kompliment muss ich verstärken.
Ja, das ist Rode halt, ne? Die sind, die haben gute Mikrofone, die halten ja auch wirklich Jahrzehnte.
Ist es dieser, man verzeih mir den Ausdruck, Elefantenpimmel? Dieses graue, große Ding?
Mhm.
Also, das heißt so, im Jargon, wirklich, ist ja da, wenn man sieht, weiß man warum. Ja, genau, das ist ja auch Alex Jones zum Beispiel verwendet, ne?
Ja, wahrscheinlich habe ich das aus dieser Richtung irgendwo mal gesehen und dann gekauft, weil so ein Nerd bin ich da nicht. Aber ich habe mir deinen Namen, werde ich mir auf jeden Fall notieren. Und irgendwann, wie gesagt, ich finde das auch immer gut, wenn man gut klingt. Also,
das finde ich leider furchtbar, muss ich sagen. Das mag ich überhaupt nicht. Aber jemand fragt Kondensatormikrofone. Ja, genau, die beiden, die wir da haben, sind Doppelmembran-Kondensatormikrofone mit einstellbarer Richtcharakteristik. Und die mag ich.
Also man merkt es, wenn man deine Sendung verfolgt, über die Jahre auf jeden Fall. Ja. Deine Stimme verändert sich über die Jahre wirklich. Also wenn ihr zuhört und ihr hört den Tarak noch nicht so lange, macht mal Sendungen von 2003, 2005
an. Oh Gott, das ist so... Ja, okay, ja. It's out there.
Aber das war dann noch Helsinki, oder?
Natürlich, bis 2015, ja.
Ja, Wahnsinn, was so ein Mikrofon anstellen kann. Das ist echt toll.
Ja, die Stimme verändert sich natürlich auch und so weiter. Und ein bisschen was habe ich auch dazugelernt in den Jahren. Also ja, es hat viele Faktoren. Also ich spreche jetzt auch anders. Also wenn ich mir die ersten Sendungen anhöre, das ist wer anderer. Ich frage mich dann oft. Sehr selten höre ich dann irgendwie zufällig da in irgend sowas rein. Das ist so schräg irgendwie. Also.
Was mir da einfällt, ist
jetzt länger her, dass Stimme ich älteres. Tariks Stimme ist männlicher geworden.
Schreibt jemand.
Danke. Leider schreibt es ein Mann, aber okay.
Also, weiß ich, das kann ich nicht beurteilen, aber von der Stimme her würde ich sagen, dass deine Stimme sehr jung klingt. Danke. Grundsätzlich. Also damals, ich glaube, du warst schon, weiß nicht, warst du 30, als du angefangen hast, so
ja,
ungefähr?
Ja. Spät berufen.
Ja, da warst du, also unglaublich jung klang die Stimme damals, so wie Anfang 20. Also das ist überhaupt nicht beleidigend, man überhaupt.
Ne?
Ich fand deine Stimme immer gut, deswegen bin ich auch, habe ich auch weiter zugehört, weil ich das wirklich auch, wie gesagt, das Zuhören auch immer angenehm fand. Ja, aber nochmal zu der UFO-Sichtung. Also damals habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt ein UFO. Inzwischen denke ich, kann auch eine Drohne gewesen sein. Ne? Damals war dieses Drohnenthema noch nicht so.
Kann sein, ja, definitiv. Wann war das?
2011.
Ja, also natürlich, klar. Also kommt darauf an, wie abrupt diese Richtungsänderungen waren, aber Drohnen können schon sehr abrupte Richtungsänderungen vollführen, ja.
Ja.
Aber halt. Dann müsste, also aber nicht in hoher Geschwindigkeit. Also wenn es eine Drohne war, dann war sie nicht so weit weg, ja. Je nachdem, wie abrupt diese Richtungsänderung war, ne?
War sehr weit weg. Also ich habe ja, wie gesagt, nur diese Funzel, also dieses wirklich milchige Dingsbums da gesehen, also was kaum wahrnehmbar war.
Und auch nichts gehört, ne? Wahrscheinlich.
Nichts gehört, nee.
Also muss es auf jeden Fall weit weg gewesen sein, aber klar,
ja. Ja. Gut, man weiß nicht, was die alles entwickeln. Damals war es für mich irgendwie, okay, das ist krass, diese Richtungsänderung, das ist einfach 90 Grad, das ist, und dann, ich nehme es wie eine langsame Billardkugel wahr. Das heißt, in Wahrheit war die Geschwindigkeit wahrscheinlich sehr hoch. Ich tue mich da schwer, das einzuschätzen. Ja. Aber wie gesagt, inzwischen, wie gesagt, ich hatte auch noch eine zweite Sichtung, die auch sehr strange war. Soll ich davon noch erzählen oder wollte ich Feierabend machen?
Ja, irgendwann werden wir eine Feierabend machen, aber bitte gern, ja.
Das war 2016, 2017. Also damals, um das einzuordnen, da habe ich in der Nähe von Bielefeld gewohnt. 2016, 17 war das dann Heidelberg. Es war ein Ortsteil von Heidelberg, aber im Odenwald drin, im Hanglager. Wir hatten da eine schöne, kleine Dachterrasse, wo wir abends, ja, sehr gerne uns hingelegt haben, in den Wald hineingeschaut haben. Wobei die Sichtung nicht abends war, das war irgendwann später Nachmittag, im Sommer auch wieder. Und wir lagen da auf unseren Liegen und haben einfach so in die Wolken geguckt und haben uns unterhalten. also meine Frau und ich, und meine Frau sagte dann irgendwann, du, da ist wieder eins von deinen UFOs.
Die sind jetzt schon deine, ja?
Richtig, das habe ich in dem Moment auch gesagt. Erstmal, ich glaube, das Erste, was ich gesagt habe, ich bin nicht Kali Batrieb. Ich sehe die nicht immer. und die gehören auch nicht mir. Und doch, da ist was. Und dann guckte, zeigte sie nach oben und ich gucke dann dahin und dann war dann so ein rotes Licht oder rot-orange, orangenes Licht. Entfernung tue ich mich auch wieder schwer, aber ich dachte im ersten Moment, das ist die ISS. ISS bei Tageslicht oder wie auch immer. Ich habe die immer nur nachts mal gesehen und das war, ist immer ein relativ grelles, starkes Licht. Man kann das deutlich erkennen. Und das habe ich ja dann auch gesagt, das wird die Raumstation sein. Und habe dann direkt mein Handy gezückt und diese App geöffnet, wo man den Verlauf der ISS sehen kann, wo die gerade ist. Und habe ich gesagt, nö, die ist gerade in Australien oder über Australien. Dann ist das nicht die ISS. Dann habe ich wieder hochgeguckt, dann war dieses Licht immer noch da. Dann ist das so eine militärische Übung wahrscheinlich. Das ist so ein, weiß nicht, wie man das nennt, so ein Flare.
Ja.
So, diese Positionslichter. Meine Frau hat das eh nicht so interessiert, komischerweise. Ich sagte dann, ja, wird so ein Flair sein. Und ich guckte dann eine Weile hin und da vergingen auch wieder die Minuten und das Ding ging einfach nicht weg. Das hing einfach da.
Aber wenn es die ISS gewesen wäre, hätte sich es ja bewegen müssen.
Auch, richtig, ne? Richtig,
ja mit genau. 20.000 km/h oder so unterwegs, ja.
Genau, dass die mal zwischendurch anhält, ist unwahrscheinlich. Ja.
Unmöglich.
Ja. Wäre dann halt auch wieder andere Physik. Ja, da war wirklich nur dieses Licht und dachte ich, ja gut, das ist vielleicht die Venus. Da habe ich geguckt, wo ist die Venus gerade? Man kann es ja auf dem Handy heutzutage alles sehen, wo die Dinge so sind. Die Venus war es auch nicht. Es war einfach ein orangenes, ins Rötliche gehende Licht.
War an der Stelle irgendwas? Also man kann ja dann, gibt es ja so Apps, wo man das dann in die Richtung hält und dann sieht man, wenn dort irgendein astronomisches Objekt ist.
Nee, das habe ich nicht benutzt.
Achso, okay.
Nee. Aber es war Tag, wie gesagt, es war ja am Tag und es war wirklich sonst nichts zu sehen, außer vielleicht ein paar Wolken. Und es war einfach nur da. Ne? Es stand dort wirklich eine ganze Zeit lang. Und ich war wirklich schon versucht, jetzt mache ich mal ein Foto. Man macht ja sonst selten ein Foto von einem UFO und dann.
Außer man ist kein Übertrieb.
Ja, richtig. Und dann, es ist auch ein Klassiker, dann ging dieses Licht aus wie ein Fernseher. Wie diese alten Röhrenfernseher, also, ne, wo dieses Licht in der Mitte ist und dann langsam oder schnell nach hinten wegweicht. Und so war das da auch dann. Okay, ich, in dem Moment habe ich gar nicht an UFO gedacht tatsächlich. Ich dachte, okay, das ist irgendein Flair, also so ein militärisches Ding. Einige Wochen später war ich auf dem Blog von, auf dem UFO-Skriptorium-Blog von Vladislav Raab. Und auf der rechten Seite, in seiner Leiste, war genau dieses Licht zu sehen, was ich gesehen hatte. Ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Ich sehe jetzt nicht dieses Licht dabei bei UFO-Skriptorium. Klicke drauf, guck mir das an und da wird genau das beschrieben. Allerdings nicht über Heidelberg, sondern über München. Okay. Und genau der Zeitraum passte auch. Das war Sommer, glaube ich, irgendwann. So. Ja gut. Das Ding war halt in München und in Heidelberg. Hat mal Hallo gesagt.
Offensichtlich, ja.
Ja, wie gesagt, es war keine wirklich spektakuläre Sichtung, aber es war eine Sichtung, definitiv.
Und wir haben bis jetzt keine Erklärung.
Die kann ich leider nicht mitgeben.
Ja. Also ich kann mich an das, glaube ich, erinnern. Aber das ist schon länger her jetzt, ne?
Ja, 2016, 2017, okay. Ich um den Dreh.
Ich kann mich... Ja. Ja, so ist es halt mit UFO-Sichtungen. Wir wissen nicht, was sie sind. Deshalb sind sie ja UFOs. Ne?
Ja, und selten machen sie sich so bemerkbar, dass man genau weiß, ah, so ist das.
Ja, ja, also deine Beobachtungen sind jetzt alle von der Ferne, von sicherer Entfernung sozusagen. Dann. Aber es gibt ja andere, die das dann wirklich von nächster Nähe aus sehen. Und dann wird es halt, oder wo sogar Landungen passieren. Ich meine, keine Ahnung, also da, das geht für mich immer so ein bisschen dann über in Paraphänomene und also da verschwimmt für mich dann auch immer alles. Und diese Beobachtungen, wo die auch wirklich ganz nahe kommen, haben ja auch meistens eine absolut absurde Seite. Ja. Also ich denke da, ich glaube in den 50ern in Frankreich, wo dann so ein, ich glaube ein eiförmiges UFO ausgerechnet im Garten landet und dann steigen da ein paar aus und bitten den um irgendeine Art von Mehl, Oat Flavor, glaube ich, und machen dann so Fladen und er schaut dann in dieses UFO rein und drinnen schaut es aus wie in einer Küche oder und die geben ihm sogar an mit von diesen Fladen und einen hat er gegessen und den anderen hat er dann, glaube ich, untersuchen lassen und ja, es war ein ganz normaler Fladen. Also wenn man versteht, ja. Aber er erzählt halt, dass da ein eiförmiges Objekt mit nicht weiter wahrnehmbarem Antrieb oder exotischem Antrieb offenbar in seinem Garten landet. Ne? Und das ist, keine Ahnung, ne? Absurd.
Ganz genau. Und ich habe solche Beschreibungen und Erzählungen früher immer abgelehnt, tatsächlich. Also ich habe, naja, sagen wir mal, mit 14, 15, 16 hatte ich so meine UFO-Phase, Grenzwissenschaftsphase, wo ich viele Bücher gelesen habe. Und irgendwann kam irgendeine Erzählung von einem Mann, der im 18. oder 19. Jahrhundert irgendwie angeblich solche Sprungkräfte gehabt hat, die, dass der über
Jumping über Häuser Jack Flash.
Hat. Ja, kann sein.
Ja.
Und ab dem Punkt war es so, wo der Moment erreicht war, wo ich dachte, nee, das ist, da erzählt jetzt irgendwer was, eine Geschichte und die will er einfach nur zu Geld machen in der Szene. Ja. Nee, nicht mit mir. So, dann habe ich das Buch zugeschlagen.
Ja, es war in London, glaube ich, in den 1880ern, glaube ich. Ich habe das, ich kenne die, ja. Großartig, ja. Das sind dann schon so Kielsche, Fortsche Phänomene sind das eigentlich dann, wie man so schön sagt.
Ja.
Also, John Keel.
Da war bei mir irgendwo ein Cut, wo ich sagte, da gehe ich nicht mehr mit, so. Das glaube ich einfach nicht mehr und ich möchte sowas auch nicht mehr lesen.
Spring Heeled Jack schreibt da jemand. Ja. Okay, ich glaube doch nicht Jumping Jack Flash, ich glaube, das ist eine Stones-Nummer. Okay, genau. Spring Heeled Jack anscheinend.
Ah, okay, gut, ja. Dass das immer noch bekannt ist, gut. Ich meine, das ist ewig her, dass ich das gelesen habe.
Ja.
Mhm. Aber, naja, diese Sichtungen haben dann dazu beigetragen, dass ich einfach denke, ja, warum nicht? Ne, warum sollte das nicht passiert sein? Wer bin ich, dass ich darüber urteile, was da mal passiert ist vor ein paar hundert Jahren? So.
Ist schwierig. Mhm. Ja, man kann ja nicht mal beurteilen, was vor zwei Tagen passiert ist, irgendwo
richtig.
Anders. Ne? Also über Kiew, das kam jetzt auch schon. Ich habe ja auch diese Newsmeldung da,
genau,
wo sie jetzt massenweise irgendwelche komischen Objekte sehen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, da ist gerade. Das ist gerade ein Kriegsschauplatz, also da wird viel exotische und geheime Technologie unterwegs sein. Ja. Ich meine, ich werde auch nicht müde zu betonen, dass UFO kein Synonym für außerirdisches Raumschiff ist, sondern für genau das, was es ist, ein Objekt, das zumindest zu dem Zeitpunkt nicht näher identifiziert werden kann. Und es kann alles Mögliche sein, inklusive einer Sinnestäuschung.
Ja.
Allerdings, wenn sie fotografiert wird, ist Sinnestäuschung schwierig. Also, ja, also dann war schon irgendwas wirklich da. Aber wir, ja. Ja, du, also vom danke für die Einblicke in deinen persönlichen Werdegang in Sachen UFO.
Gern geschehen. Ich meine, du hast einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Also ich sag's ja oft, wie gesagt, es tut mir leid. Deine Sendung höre ich jetzt wirklich schon ewig und ich dachte jetzt wirklich neulich, ja, ich habe nie was zurückgegeben, ich habe nie gespendet oder so, ne? Dann kann ich wenigstens mal anrufen. Und
danke. Ja.
Genau, und irgendwo bist du auch mit deiner Sendung wirklich teilweise, also bei 15 Jahren kann man schon von lebensbegleitend irgendwo sprechen. Also zumindest freue ich mich immer auf deine Sendung. Klar, ich habe viele Sendungen auch nicht gehört, ne? Aber trotzdem, Sabine, Tarek, tolles Format mit dem Lagerfeuer und ich will das auch nochmal sagen, weil es wurde auch im Chat öfter einmal erwähnt, wenn dann das große Jubiläum ansteht, ich glaube, da gibt es einige Zuschauer, die keine Kosten und Mühen scheuen würden, zu einem Lagerfeuer anzureisen, das im Real Life stattfindet.
Ja, schau mal. Also es wird ein Lagerfeuer geben. Ja. Also
ich das weiß, du jetzt magst schon. Das nicht so, aber ja.
Ja, das ist, weißt du, also ein Lagerfeuer dann im Freien zu veranstalten und das live zu übertragen, weißt du, das ist, es ist aufwendig.
Nee, und nicht übertragen. Nicht Party übertragen. Einfach nur ein paar Leute einladen. Als
Party. Also eine Party. Ne, aber also ja. Die 500. Sendung, die wird, das weiß ich jetzt schon, die wird ein Lagerfeuer. Da, ich habe keine Lust, da jetzt mir noch irgendwas Großartiges auszudecken, also, sondern das wird einfach eine Party für uns alle dann. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwas, Fall. Vielleicht denken wir uns vielleicht noch irgendwas aus, aber im Wesentlichen wird es ein Lagerfeuer. Ja, du, also. Ich fühle mich geehrt, dass du schon so lange diesen seltsamen Ausführungen und zum Teil meine, aber zum Teil natürlich auch seltsamen Ausführungen zuhörst und meinen Ausführungen und überhaupt. Und es geht ja eigentlich hauptsächlich um die Gäste, beziehungsweise in diesem Format um die Anrufer und Anruferinnen. Heute hatten wir schon wieder keine Anruferin bis jetzt. Vielleicht kommt noch eine. Eine geht sich vielleicht noch aus. Jedenfalls. Vielen Dank und vielleicht hören wir uns ja wieder mal.
Ja, mal schauen, wenn ich mal wieder was sehe, ich werde es berichten.
Gerne.
Okay. Danke. Aber vielen Dank euch beiden und alles Gute und wie du immer so schön sagst, gehabt euch wohl.
Mach's gut. Gehabt euch wohl, sage ich nicht. Ne?
Nee, sagst du das nicht?
Was die, was nein, gehabt euch wohl, sage ich nicht. Ne? Nein, ich sage, macht es gut.
Macht es gut, stimmt. Macht es gut, stimmt, das hast du immer.
Alles klar.
Großes Danke und tiefe Verbeugung und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ja, eine geht sich wahrscheinlich noch aus und dann, es wird schon wieder warm darin. Ja. Der Röhrenverstärker erheizt. Aber gar nichts, also im Sommer war es schlimmer. Ne?
Vor allem, wenn man dann ja auch das Fenster zulassen muss und so. Wegen der Nebengeräusche von
das draußen. War ein toller Geschichtenerzähler, schreibt da jemand. Ja, fand ich auch, wirklich. Und hat super geklungen, finde ich.
Ja. Also das ist ein kaufbares oder gewinnbares T-Shirt zur 500. Sendung. Über T-Shirt und so haben wir ja letztens auch gesprochen. Ne?
Ich hab nicht die Zeit. Es ist so. Finaler Anruf, hallo. Hallo?
Nicht geklappt.
Es hat irgendwie nicht geklappt. Also da kam... Naja, okay. Probier's doch einfach noch einmal. Ja, das... So. Jetzt sind wir die Leitung noch offen. Hallo?
Hallo? Hallo?
Ja, schau, eine Anruferin zu guter Letzt. Hallo.
Ja, hallo, ich bin ja moin.
Ja, moin. Ja, moin. Hi. Okay, eine auch langjährige Chat-Teilnehmerin.
Ja, geht so.
Geht so.
Geht so, aber ich höre die Sendung auch schon länger.
Warum?
Ja, warum ich die höre?
Ja.
Ach, das hat sich irgendwie so ergeben, also... Ein Freund von mir hat gesagt, er hätte schon alles erlebt, es sei so langweilig. Dann habe ich darüber nachgedacht und ich so, es gibt eigentlich noch eine ganze Menge zu entdecken. Und dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht.
Okay. Und dann bist du auf diese Sendung gestoßen. Das finde ich super.
Unter anderem. Also ich bin auch
natürlich.
Auf Stark gestoßen und zig andere Sachen.
Reicher und stark, hast du gesagt?
Ja, genau.
Aha. Ja.
Ja, und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Aber ich hatte eigentlich schon relativ früh ein Interesse an Paranormalen. Und ja, das hat sich dann nochmal so ein bisschen weiter ausgebaut.
Was hat dich daran fasziniert am Paranormalen?
Ja, deswegen rufe ich an, weil mir schon so viele Sachen passiert sind.
Ja?
Mhm. Ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also... UFOs habe ich schon gesehen. Also eine UFO-Geschichte kann ich erzählen oder Ich bin ein bisschen aufgeregt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich an meiner Sendung anrufe. Oder jetzt auch ganz abgefahren, was mir mal passiert ist. Ich bin gerade ganz gemütlich in meinem Schlafzimmer. Und eines Sonntagmorgens lag ich im Bett und ich so, ich weiß ja nicht, aufstehen, liegen bleiben. Ich habe mich nochmal zur Seite gedreht und nochmal gedreht. Und das ging irgendwie eine Viertelstunde lang so. Und auf einmal öffnet sich vor meinen Augen ein Portal.
Ups.
Und hat sich vor meinen Augen, also mitten im Raum, ein Portal geöffnet mit geometrischen Mustern. In lila, schwarz, weiß. Und ich in dem Moment, also ich habe das gesehen, wollte aufstehen. Und dann fährt dieses Portal in mich rein. Also ich wollte gerade schreien. Und auf einmal werde ich durch so einen Tunnel gezogen mit geometrischen Mustern. Und es hat sich so abgefahren angefühlt. Es ging so schnell. Und dann bin ich auf so einer Art Wasserplaneten, was auch immer, gelandet auf so einem Boot. Okay. Und da war ich da mit anderen, weiß ich nicht, mit anderen Wesen. Menschen, also die sahen aus wie Menschen. Ich weiß auch nicht, ob das ein Wasserplanet war oder was auch immer das war. Aber ja, das war so ziemlich abgefahren.
Das ist unglaublich abgefahren. Das heißt, es war am helllichten Tage.
Am helllichten Tag.
In der Früh also.
Es war ein Sonntagmorgen. Ich lag einfach im Bett und nochmal Augen zu oder nicht. Ja. Und dann hat sich, also das Portal, was sich da geöffnet hat, das war wie, also das war gestochen scharf. So, wie digital sah das aus?
Wieso digital? Was war das?
Es war so, also wie, wenn ich zum Beispiel Mediamarkt gehe und dann vor den großen Fernsehern stehe, die haben auch so eine gestochen scharfe, wie nennt man das, Auflösung. Also das sah nicht so aus wie...
Hochauflösend, oder wie?
Ja, so eine Hochauflösung. Also nicht so, wie ich die Sachen jetzt so vor mir sehe, sondern richtig scharf. Und da waren meine Augen zu der Zeit auch nicht gelasert.
Also das war, der Kontrast war so hoch, oder wie?
Ja, genau, der Kontrast war richtig hoch. Okay. Und als dieses Portal, dieses was auch immer Ding da in mich reingefahren ist, ich wollte schreien, also ich wollte dann aufstehen und es ist in meinen Mund rein. Es war wirklich.
Wie groß war das?
Das war ein Meter oder so.
Und es ist dann in deinen Mund?
Es ist in meinen Mund, also es hat sich so angefühlt, also ich wollte gerade schreien und dann ist es in meinen Mund rein und das war wie ein blecherner Schrei, wie bei Matrix, als Neo angeschlossen wird. Und ich höre mich noch, während ich durch dieses Portal rase, so mit Blechern.
Ja.
Ja. Also es war, also ich war komplett nüchtern und also.
Es hört sich nach DMT an, ja. Treuer Zuhörer schreibt, naja, so spielt sich ein ganz normaler Crop FM-Hörer Sonntag ab. Hoffe ich nicht.
Also das war schon echt schräg. Also ich habe viele schräge Sachen erlebt. Wirklich schon so einiges erlebt, aber es war schon, das war nochmal so mein Highlight.
Das klingt nach einem ziemlichen Highlight, ja. Und auf diesem, also okay, wie lange hast du ungefähr das Portal gesehen, bevor das in deinen Mund gefahren ist, was ich ja sehr interessant finde?
Ich schätze mal so 5 bis 10 Sekunden.
Okay, also ist ziemlich schnell dann. Und dann hat sie da irgendwie reingezogen. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Also du bist dann...
Oh, das ging mit einer Geschwindigkeit. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich würde durch so einen Tunnel rasen und diese geometrischen Muster waren um mich herum. Also ein schwarz, lila, weiß und weiß nicht, Funken waren dann noch, also keine Ahnung. Und ich bin da mit einem Affenzahn durchgerast und dann wurde ich halt auf so ein, ich nenne es einfach mal, so wie ich es wahrgenommen habe, auf so eine Art Wasserplaneten so abgeworfen. Und dann bin ich da halt auf so einem Boot gelandet. Da waren halt auch, also die sahen aus wie Menschen. Ich habe tatsächlich auch einen Freund von mir wieder gesehen. der da halt auch unterwegs war. Ich so, okay, alles klar, warum ist der hier? Und ja.
War das wirklich, dieser, hast du mit dem danach gesprochen?
Ja, aber ich, also er ist ein ziemlicher Scherzkeks. Also ich erzähle ihm halt auch immer so meine ganzen schrägen Sachen, aber er ist dann halt immer sehr, ja, keine Ahnung, wie er das wahrnehmen würde. Also er glaubt mir das zwar, aber
okay.
Ja, also er würde sagen, so, natürlich war ich da.
Ach so, okay. Okay, also er hat es zwar bestätigt, aber du traust dem
nicht sogar. Er ist ein Scherzkeks. Also okay. Wir haben halt auch schon eine Menge zusammen erlebt, aber ob er da jetzt irgendwas wahrgenommen hat, das weiß ich nicht. Okay. Da würde ich jetzt nicht daraus schlau werden, was er sagt.
Diese andere Welt, wie lang warst du dort dann?
Oh, nicht so lange. Also ich war dann halt da und ich habe dann gedacht, boah, cool, was kann ich machen? Und dann habe ich ja darüber, also das ist jetzt auch eine persönliche Sache, also ich wollte halt was Persönliches rausfinden aus meinem Leben und habe dann geguckt, ob ich Kontakt zu anderen Menschen, die ich kenne, aufnehmen kann. Und das konnte ich halt, also ich konnte die spüren und ich wollte halt für mich eine persönliche Frage beantworten, was ich dann halt auch getan habe. Und also ich war dann halt auch noch dort unterwegs. Ich kann das gar nicht mehr so richtig schildern, weil irgendwann ist dann halt, also ist dann die Erinnerung auch weggegangen. Also es fiel mir halt schwer, das aufrechtzuerhalten. Mhm. Und weiß dann auch gar nicht mehr, wie das dann genau weitergegangen ist. Also ich bin dann halt irgendwann hier bei mir im Bett aufgewacht, habe gedacht, oh Gott, was war das denn?
Aufgewacht? Ich meine, kann es sein, dass es ein Traum war?
Nein, ich war wach. Ich war okay. Wirklich wach. Also das war ein Sonntag und ich lag wirklich so, mal zur Seite liegen oder nicht. Ich war wirklich.
Aber du bist im Bett gelegen. Du
bist, ich war im Bett. Ich hatte eigentlich auch ausgeschlafen und ich war so, es ist noch früh.
Ah ja, genau, hast du gesagt, ja. Okay.
Also ich habe auch noch nicht mal so richtig nachgedacht. Ich war einfach nur, ich hab die Wand angeschaut. Mhm.
Und diese Wasserwelt, hat sich das jetzt, ich meine, warst du da wirklich dort, so wie du jetzt dort sitzt, wo du halt jetzt gerade sitzt?
Wow. Ja. Okay. Ja. Mhm. Also erst war ich mit meinem vollen Bewusstsein dort und ich konnte... Also ich konnte mich mit meinen Gedanken bewegen, also dass ich, wenn ich gedacht habe, ich möchte jetzt bei der und der Person sein, weil ich habe ja meinen Kumpel gesehen. Ich habe gedacht, wenn er da ist, dann treffe ich ja sicherlich noch andere, mit denen ich irgendwie Kontakt haben möchte, wo ich was herausfinden kann. Und dann habe ich mir halt vorgestellt, dass ich mit der Person in Kontakt trete und dann war ich auch bei ihr. Aber was dann genau passiert, also wie das dann noch alles weitergegangen ist, das habe ich gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Also das wurde dann halt immer schwammiger.
Und was schätzt du, wie lange das gedauert hat insgesamt?
Boah, das weiß ich nicht. Da habe ich überhaupt gar kein Zeitgefühl. Null. Hm.
Was glaubst du, warum ist dir das passiert? Was hatte das für einen Sinn?
Oh, das habe ich mir schon bei so vielen Sachen gefragt. Keine Ahnung. Also daneben habe ich noch andere Sachen erlebt. Und da habe ich mich auch gefragt, so, okay, warum ist mir das passiert? Ist da irgendwas an dem Ort oder an den anderen Orten gewesen? Ich kann es nicht sagen.
Ja, ist schwierig.
Ich weiß es nicht. Also da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Und meistens passieren mir die Sachen, also ich denke halt überhaupt nicht daran. Und auf einmal ist da irgendwas. Mhm.
Ja. Strange.
Ja, und was genau das jetzt war, das kann ich auch nicht erklären. Also ob das jetzt irgendwie irgendeine Astralwelt war oder eine andere Dimension oder wie auch immer, das weiß ich auch nicht. Und ob das ein Wasserplanet war, das weiß ich auch nicht. Das ist halt einfach nur so, dass ich das halt besser beschreiben kann.
Warum beschreibst du es als Wasserplanet? Weil du in einem Boot dort...
Das war das Erste, was ich im Kopf hatte. Ich habe das gesehen. Also ich habe als ich durch diesen Tunnel geflogen bin, hatte ich so quasi so eine Vogelperspektive und habe halt gesehen, dass es komplett aus Wasser ist.
Also du hast dich wirklich diesem Planeten angenähert dann, aus dem Weltraum. Genau. Und da hast du nur Wasser gesehen.
Okay. Genau, da habe ich nur Wasser gesehen. Und das Erste, was ich im Kopf hatte, Waterworld.
Waterworld, ja. Da gibt es ja einen Kevin Costner-Film. Mhm. Ne? Ja,
genau.
Ja. Lustiger Film. Lustiger Endzeitfilm, aber lustiger Endzeitfilm eigentlich. Ja, ich meine, warum glaubst du, erleben wir solche Dinge? Hast du, du hast ja offensichtlich darüber Gedanken gemacht. Bist du da zu irgendeinem Schluss gekommen? Weil mir kommt das teilweise so vor, als wären das so, um es ganz plakativ zu sagen, so Glitches in der Matrix, wo dann zwischendurch irgendwelche Fehler passieren und dann erleben Leute irgendwelche seltsamen Dinge, auf die sie sich keinen Reim machen, sich ihr ganzes Leben lang fragen, was das bedeutet, und in Wirklichkeit hat es vielleicht eigentlich gar keine Bedeutung. Es war einfach ein zufälliges Ereignis, eine zufällige Fluktuation. Glaubst du, dass es sowas ist?
Ich glaube nicht unbedingt an solche Zufälle.
Also du glaubst, dass dieses Erlebnis, dass du da ein Portal siehst, das du dann oral einnimmst und dann dich in eine Wasserwelt entführt, dass das doch einen tieferen Sinn hatte?
Kann ich schlecht sagen. Also ich weiß es. Also ich habe auch schon Sachen erlebt. Da habe ich von der Zukunft geträumt. Ich habe einen Tod verhindert von jemandem, also von meiner Mutter. Und da würde ich sagen, also das sollte schon so sein. Und ich denke, also die ganzen Sachen, die ich erlebt habe, die sollten so sein. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Also ich glaube, einige Menschen, die haben bessere Antennen dafür, die sind empfänglicher. Ich würde sagen, dass ich halt für sowas empfänglicher bin. Also ich glaube an sowas. Ich glaube, das macht halt auch sehr viel aus, wenn man an die Sachen glaubt. Wenn man halt sagt, ja, UFOs gibt's nicht, das ist Einbildung, du warst krank, du hast Drogen genommen, keine Ahnung, irgendwas. So, wenn man halt so Ausreden hat, wenn man es nicht wahrhaben möchte, wenn man es nicht sehen will, dann kriegt man das auch nicht mit.
Also so Träume von der Zukunft, vor allem wo dann, also auch bevor meine Mutter gestorben ist, hatte ich den Traum. Also ich hatte es bei meinen beiden Elternteilen. Ja. Ich habe das beides Male vorher geträumt und es war beide Male sehr realistisch. Also es war so, okay, so ist das jetzt, wenn dieser Mensch eben tot ist. Ja. Hm. Also das kenne ich. Ja, das ist strange, sehr strange. Oder es ist, ja, es ist halt einfach so, wie es ist. Ja.
Also ich hatte geträumt, dass ich den Tod von meiner Mutter verhindere, einen Autounfall. Ich war selber mit dem Auto. Ich habe halt geträumt, dass wir angefahren werden. Da war ich noch relativ klein, ich glaube 7 Jahre. Und dann ein paar Wochen später läuft das alles genauso ab, wie ich das geträumt hatte. Läuft alles genauso ab. Und dann in der letzten, also wirklich in der letzten Sekunde habe ich dann noch gerufen, rechts ein Auto, und da hat meine Mutter auf die Bremse getreten und wir wurden halt nicht angefahren. Und ich bin der Meinung, dass es keine Zufälle gibt, dass es so sein soll, aber der größere Sinn dahinter, das ist eine gute Frage.
Ja, aber es gibt Dinge, die sind, also was heißt, es gibt keine Zufälle. Also das würde jetzt bedeuten, dass sie, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass es Zufälle gibt, aber man münzt vielleicht zu oft alles auf Zufall. Aber dass es keine Zufälle gibt, ich weiß nicht. Dass wirklich jede Kleinigkeit vorbestimmt ist, jedes Blatt, wie es hinfällt, alles.
Ja, okay, wenn du es so sagst, natürlich nicht. Ja,
also es gibt Zufall, natürlich, aber das heißt nicht, dass alles zufällig ist. Also das andere Extrem quasi, ja.
Wir werden es auch herausfinden.
Wir werden es herausfinden, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, ja.
Doch, ich gehe davon aus.
Irgendwann.
Ich möchte meine Fragen beantwortet bekommen.
Bitte?
Ich möchte meine Fragen beantwortet bekommen. Ich will es noch herausfinden.
Ja, weiß nicht, vielleicht gibt es da keine Antwort von außen. Vielleicht musst du die wirklich selber finden.
Hm.
Das fürchte ich fast ein bisschen. Keine Ahnung.
Ja, bin ich schon lange dran.
Ja.
Hast du, also kannst du auch so, kannst du das auch bewusst einsetzen? Also nicht jetzt so, dass dir das zufällig passiert, dass du eben träumst oder so, sondern dass du das auch gezielt einsetzen kannst?
Nee, also die größeren Sachen, die mir passiert sind, das war eigentlich alles eher unfreiwillig. bewusst, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Mm-mm.
Mm-mm. Hängen die ganzen Dinge, die du erlebt hast, siehst du da irgendwo einen Zusammenhang?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, okay.
Überhaupt nicht. Also,
aber dennoch glaubst du nicht, dass sie zufällig sind. Das ist sehr interessant.
Nee, glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass es halt so sein soll, dass ich die Sachen erlebe.
Mhm. Ja, das kann schon sein, aber was du dann erlebst, ne, das ist vielleicht irgendwo.
Also zum Beispiel, ich habe einmal, da war ich mit einer Freundin bei mir in der Heimat am Strand. Dann sind wir zurückgelaufen und es fing halt gerade an, ja, zu dämmern. Und wir laufen zurück und dann war da halt so ein heller Stern. Und ich so, das ist doch nicht der Abendstern. Und meine Freundin so, hörst? Ja, da, guck doch mal. Wie, was denn? Und auf einmal bewegt sich dieser Stern. Ich so, was? Guck mal da, der Stern, der bewegt sich. Ich sehe das nicht. Und ich hatte eine Kamera in der Hand und ich wollte das aufnehmen. Ich habe gedacht so, oh nee, das da guck doch einfach mal. Und das mit dem Aufnehmen, das ist so schwierig. Und also letztendlich habe ich am Stern, also da am Himmel, es war ja noch nicht richtig, es war noch nicht mal richtig dunkel, also es fing gerade erst leicht an, habe ich halt erst ein Licht gesehen, das halt in so einem komischen Schlängelmuster geflogen ist und dann ganz zackig. Und auf einmal fliegt dieses Licht mit richtig viel Speed weg. War dann halt weg. Und dann kommt es ganz langsam wieder angeflogen und dann sind da drei weitere Lichter, die sich dann diesem Licht angeschlossen haben und haben dann nochmal eine komische Formation geflogen, bis sie dann halt alle, also wirklich wieder mit Affenzahn weggeflogen sind. Und das hätte man eigentlich sehen müssen. Und meine Freundin, mit der ich unterwegs war, die hat das nicht gesehen.
Das ist interessant, ja. Das gibt es ja auch oft, ne? Also das solche Phänomene, also zum Beispiel auch in Fatima, ne? Da haben die Teilnehmer völlig verschiedene Dinge gesehen. Ne? Die einen sehen da irgendeine Marienerscheinung, die anderen nur so ein Nebel oder nur so ein diffuses Licht und andere, glaube ich, gar nichts. Also es ist, das sind ja sehr spannend, ja? Okay. Mhm.
Ja, also sie hätte es, wie gesagt, definitiv sehen können. Ich habe dorthin gezeigt. Da war auch sonst nicht so viel an Sternen. Und ja, wie bei Fatima, jeder sieht was anderes.
Und manche gar nichts, ja.
Und manche gar nichts, genau.
Ja. Ja, wir leben in einer spannenden Welt.
Ja, das schätzt aus.
Auf jeden Fall. Ja, danke für deinen Anruf.
Ja, bitteschön. Einen schönen Abend noch.
Ja, ja, danke, das wünschen wir dir auch.
Dir auch.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ja, ich würde sagen, let's call it a day. Mhm. An evening. A campfire. Ja, schön war es wieder, oder?
Ja,
voll absolut. Nett.
Wie sehr immer. Abwechslungsreich.
Auch sehr heute. Abwechslungsreich. Mhm. Ja, es gab auch einige Zoom-Anrufer. Also ich wäre jetzt bei Lagerfeuern, wäre ich, glaube ich, jetzt immer auch Zoom anbieten. Bei normalen Sendungen wahrscheinlich eher nicht. Es wird dann auch alles ein bisschen kompliziert, vor allem wenn dann der Gast auch über Zoom ist, keine Ahnung. Aber bei Lagerfeuern auf jeden Fall, weil dann kann man eben auch über Telefon anrufen, was wirklich super ist. Das hat zwar heute nur einer gemacht, aber oft scheitern ja dann Leute daran. Und Telefon hat inzwischen wirklich jeder.
Ja.
Mehrfach.
Und es hat immerhin schon einen Anruf über Zoom gegeben. Also
es hat einen, der Herr Nick hat uns ja angerufen über Zoom.
Wird bereits angenommen.
Es wird angenommen, ja. Sehr schön. Ja, Sabine, hast du noch irgendwas loswerden?
Na, also eigentlich. Es wird warm.
Es wird warm, ja. Es wird warm dahin. Ja, genau, wir freuen uns, wenn wir diesen Raum dann jetzt verlassen können.
Ja, genau, ein bisschen Frischluft schnappen.
Genau.
War.
Hat mich wie immer sehr gefreut.
Mich ebenso.
Ja,
danke an alle, die angerufen haben. Das möchte ich auch mal sagen, eigentlich. Oder ja. Wir, gell, wahrscheinlich.
Sagen wir das nicht.
Genau. Sagen wir eh jedes Mal. Aber es gehört schon sehr viel Mut dazu und.
Ja.
Und super. Ist immer wieder wirklich.
Ja, fein, Wahnsinn. Super. Also, es funktioniert einfach großartig. Mhm. Und auch an die Chatter natürlich, vielen Dank. Da waren auch wie immer sehr spannende Dinge dabei.
Mhm. Und auch die Fragen aus dem Chat.
Ja, ja. Da sind wir ja zu zweit bei solchen Sendern, ja. Das ist immer super, ist weil ich allein, also puh.
Ja.
Da geht mir natürlich oft was durch die Lappen. Also dann, wir haben ja, also das nächste Lagerfeuer gibt es dann ja als Eröffnungssendung des nächsten Jahres, genau. Höchstwahrscheinlich. Also lustig.
Freitag, den 13.
Freitag, der 13. Jänner. Genau. Ja. Yeah.
Das merken wir uns doch gleich, oder?
Genau. Und die letzte Sendung in diesem Jahr, die ist irgendwie wie verhext. Das ist jetzt schon, ich hatte da schon dreimal eine Zusage und zweimal verschoben und einmal abgesagt.
Der 2. Dezember.
Der 2. Dezember, mhm. Keine Ahnung. Bin gespannt, was dort passiert. Ich werde wahrscheinlich auch wieder der liebe Herr Eisenhut, der hat mich jetzt mir angeboten, dass er kennt den Besitzer der 12 Apostelzeche, den RBO, heißt er, glaube ich, und die werden wir jetzt aufsuchen. Also jene Zeche in Klosterneuburg, die, wo es eben diese Funde gibt, von denen Herr Dr. Kusch berichtet. Mhm. Und auf das bin ich wirklich gespannt. Das wird im Oktober passieren. Vielleicht ergibt sich da auch ein Interview mit dem Herrn. Das wäre irgendwie super. Schauen wir mal. Und vielleicht wird das dann der 2. Dezember. Mhm. Oder vielleicht gehe ich schon früher in die Winterpause. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Jedenfalls vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und ja, danke Sabine.
Und bis demnächst.
Crop FM. Irgendwo. Draußen.
Und natürlich nicht nur fürs Zuhören, sondern vor allem fürs Mitmachen. Heinrich Kusch kommt. Nein, ich hoffe schon, dass Heinrich Kusch fragt jetzt. Ja, moin. Ich glaube, die hat gerade angerufen, ja, im Chat. Ich werde wahrscheinlich den Herrn in Klosterneuburg besuchen, dem die 12 Apostelzeche gehört. Das wäre vielleicht schön als nächstes. Aber der Heinrich, ich hoffe, dass er wieder mal, ich bin sicher, dass er wieder mal mein Gast ist. Da gibt es noch viel zu berichten. Und das nächste Mal ist Robert Fleischer mein Gast und wir sprechen über die Causa UFO, UAP und natürlich auch über Louis Elizondo, über OSAP oder ATIP, wie auch immer, über AOI-MSG, der neuen UAP-Taskforce, über ITER, der International Coalition for Extraterrestrial Research, dann natürlich zum Beispiel die UFO-Anhörung in Brasilien. Ich glaube, da gibt es auch einen aktuellen Beitrag von Robert. Ja, und viel, viel mehr. Und schließlich auch über die Frage, wie dieses Phänomen denn eigentlich unsere Realität oder was dieses Phänomen über unsere Realität aussagt, ist, finde ich, nämlich eine ganz, ganz interessante und wichtige Frage, weil diese Objekte natürlich immer wieder Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun können, sollten. Darum wird es gehen, und zwar am 7.10., 7. Oktober 2022. Freue mich sehr, bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse und vor allem bei den Anrufern. Und im Hintergrund hören wir Meditation Evocation und das ist quasi ein weiterer Preview unserer neuen CD, die neue Luxus-CD. Sie ist im Entstehen. Also, wir hören uns wieder am 7. Oktober. Bis dann, macht es gut. Do and not to do.